Shh, just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher Nightlife aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb auch lässigen Haveran im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis Treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
Herrschaften, Sportradio 360, die Big Show 655. Zurück aus Miami, was mich betrifft. Unser heutiges Programm, die anderen waren ja eh nie fort. Also die anderen, das sind in diesem Fall Janis Klimburg vom Kicker und Andreas Renner, die die ersten beiden Teile bestreiten. Zunächst ein bisschen über DFB-Pokal, danach bisschen über Union Berlin. Martin Konrad von Sky Austria, während der Studiohund sich wieder hier rein bewegt. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Martin Konrad von Sky Sport Austria, dann über die, ja, nicht die Vorentscheidung, es ist schon die Entscheidung im österreichischen Meisterschaftsrennen, wieder mal zugunsten von Salzburg. Michael Körner im vierten Teil über Identifikationsfiguren in der BBL, danach MotoGP und generell Zweiradsport mit Stefan de Vos Heinrich und mit Eddie Mielke. Formel 1 mit Stefan Ehlen und The Voice. Es geht ja weiter nach Suzuka. Dann folgt noch Sepp Dumitru, der NBA-Chefkoch, zur NBA. Und hinten raus noch Tennis. Ein Tennisteil, der ein Teil ist, aber doch zweigeteilt. Zunächst, das hat technische Gründe gehabt, die möchte ich jetzt hier nicht ausführen, aber zunächst mal Patrick Kühnen, Turnierdirektor BMW Open, mit dem ich gerne und Paul Häuser auch gerne plaudern. Der Paul danach im Einzel. Wir freuen uns, ihr solltet euch auch freuen, Big Show 655. Und so geht's also los, die Big Show 655 mit Fußball, auch in dieser Woche dabei. Ich freue mich sehr. Von der Zone, Andreas Renner. Servus, Andreas.
Hallo.
Und in der letzten Woche aufgrund eines, ja, wie soll ich sagen, ich habe es einfach nicht gut organisiert, ich habe es verschlampt und deshalb, ich freue mich umso mehr, dass Janis Klimburg uns nicht Gram ist vom Kicker, sondern diese Woche dabei ist. Servus, Janis.
Natürlich nicht, grüßt euch, hi.
Wir müssen, glaube ich, Janis, entschuldige bitte, wir müssen mit Andreas Renner beginnen. Der Friedhelm Funkel von Sportradio 360, immer wenn es brennt, ist Andreas da. Und Andreas, der erste FC Kaiserslautern, dem du Gerüchten nach zumindest kritisch, freundlich kritisch verbunden bist, hat es ins Pokalfinale geschafft, wird dort gegen Leverkusen spielen. Was wird das mit diesem Verein machen? Ich erinnere mich noch vor Jahren, als du uns hier erzählt hast, naja, man überschätzt sich gerne am Bökelberg, nein, nicht am Bökelberg, am Betzenberg selbstredend. Was dieser Einzug ins Pokalfinale einfach mitnehmen und genießen oder ist es mehr? Wie hat es dich emotional abgeholt, Andreas?
Also ich fange jetzt mal mit dem ersten Teil der, mit dem letzten Teil der Frage an, emotional abgeholt. Ja, also es freut mich natürlich, dass Sie diesen Schritt geschafft haben. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das Spiel selber hat einen emotional vielleicht nicht so arg abgeholt. Die erste Halbzeit war doch irgendwie sehr meditativ. Aber ja, für den ersten FC Kaiserslautern ist das enorm wichtig und sind wir jetzt mal ganz pragmatisch, vor allen Dingen aus finanziellen Gründen, weil dadurch natürlich ein Haufen Geld in die Kasse gespült wird, was sie dringend gebrauchen können. Aber es ist halt auch eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, weil der FCK spielt im Pokalfinale, das steht fest. Vielleicht muss er aber auch in die Abstiegsrelegation zur dritten Liga und diese beiden Spiele würden rund um das Pokalfinale platziert werden. Wo man dann sieht, wie prekär die Situation in Kaiserslautern schon ist. Friedhelm Funkel ist gekommen, der hat die Mannschaft stabiler gemacht, defensiver. Und die Ergebnisse in der Liga und die Leistungen der Liga waren auch zuletzt etwas besser. Aber das ist noch ein ganz langer Weg. Und ja, wenn sie die Abstiegsrelegation vermeiden und dann im Pokalfinale stehen, das wäre natürlich eine Riesensache. Jetzt müssen wir uns aber auch nicht allzu lange darüber unterhalten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Finale gewinnen, doch extrem gering ist. Aber natürlich, Kaiserslautern, Riesen-Euphorie. Wir hatten 16.000 Zuschauer in Saarbrücken im Ludwigspark und beim Public Viewing am Betzenberg mehr als das. Das zeigt halt, die ganze Region ist natürlich fanatisch hier hinter dem FCK. Ja, und das bedeutet aber natürlich auch, dass die Erwartungen dann gleich wieder sehr hoch gehen. Insofern ist immer so ein bisschen ein vergiftetes Geschenk, wenn man zu schnell zu erfolgreich wird und dann auf einmal an Erwartungen gemessen werden, die einfach nicht realistisch sind.
Na Janis, man denkt sich immer, der Pokal und diese eigenen Gesetze, und wenn man sich dann gestern dieses Spiel angeschaut hat, Leverkusen gegen Düsseldorf, da war es mit diesen Gesetzen nicht weit her, weil Leverkusen, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Janis, ich habe dann doch einiges gesehen, aber das ist einfach so befreit, wie die auch gespielt haben. Natürlich sind sie eine bessere Mannschaft als Düsseldorf, Leverkusen, ja, na nett, wenn sie Tabellenführer der Bundesliga sind. Aber ich fürchte, dass diese eigenen Gesetze im Berlin-Olympiastadion dann nicht greifen werden. Oder kannst du den Anhängern des ersten FC Kaiserslautern in irgendeiner historischen Perspektive vielleicht Hoffnung machen?
Würde ich gerne, aber es ist, glaube ich, schwierig. Gestern habe ich ehrlicherweise nach dem 2-0 dann ausgemacht, weil ich wusste, das Ding ist durch. Leverkusen hat so gut aufgespielt schon wieder, obwohl es ja Düsseldorf auch nicht schlecht gemacht hat. Sie sind ja offensiv zu Werke gegangen, haben was versucht, hatten ja in den ersten 10 Minuten auch zwei ganz gute Abschlüsse. Aber Leverkusen ist dann eben auch einfach zu eiskalt vor dem Tor und sie spielen es dann im Endeffekt auch viel zu gut aus. Also ich glaube, da wird für Kaiserslautern im Pokalfinale leider nichts zu holen sein.
Ich glaube, worüber man tatsächlich mal reden kann, um den Unterschied im Ansatz zwischen Düsseldorf und Kaiserslautern zu erklären. Janis hat ja gerade schon gesagt, Düsseldorf hat ein bisschen was nach vorne gemacht. Sie haben vor allen Dingen versucht, offensiv zu pressen. Und das hätte wahrscheinlich gegen relativ viele Mannschaften in Deutschland ziemlich gut geklappt. Aber das 2-0 ist gerade das perfekte Beispiel dafür, wie Leverkusen am eigenen Strafraum anfängt zu spielen. Düsseldorf geht drauf, will pressen, will den Ball zurückerobern und sie kommen relativ nah, aber Leverkusen spielt dann halt zwei schnelle Pässe und dann auf einmal, weil alle aufgerückt sind, ist das komplette Mittelfeld frei und dann ist der Weg zum Tor halt eigentlich, ist der Weg zum Tor dann auch klar für Bayer Leverkusen und dann machen sie aus 2-0 und das zeigt halt so ein bisschen den Ansatz von Daniel Thune, der ist mutig gewesen, aber mutig ist halt nicht immer klug. Und die sind so ein bisschen ins offene Messer gerannt und dann war nach einer halben Stunde alles vorbei. Jetzt wird Kaiserslautern ganz sicher den anderen Ansatz wählen, weil Friedhelm Funkel ist, wenn es 7 verschiedene Optionen gibt, wählt Friedhelm Funkel zuverlässig immer die konservativste. Und Friedhelm Funkel wird so defensiv wie möglich spielen gegen Bayer Leverkusen. Das ist eine Prognose aufgrund der Historie des Trainers. Und Leverkusen wird halt eine andere Aufgabe haben. Die werden einen Gegner haben, der einen tiefen Block aufstellt und den müssen sie kaputt spielen. Und das können sie. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Lautern in den ersten 30 Minuten 3 Gegentore kassiert, ist dadurch vermutlich etwas geringer. Und es ist halt schlicht und einfach eine andere Aufgabe für Bayer Leverkusen, aber eine Aufgabe, der sie bis jetzt in jedem Spiel dieser Saison gewachsen waren. Deswegen, ja, das ist halt der Punkt. Deswegen ist die Hoffnung für Kaiserslautern nicht so groß.
Ja, hundertprozentige Zustimmung, was du gesagt hast. Also ich glaube, Kaiserslautern kann nur für eine Überraschung sorgen, wenn sie eben, wie man so schön sagt, den Bus parken und dann vielleicht mit ein bisschen Glück bei einer Standardsituation oder vielleicht dann doch beim Konter. Ich glaube, je länger das Spiel geht, desto höher wird dann auch Leverkusen stehen, auch mit der letzten Reihe. Und dann wird Kaiserslautern dann vielleicht auch seine Räume bekommen. Aber ja, es hängt dann eben davon ab, wie lang Kaiserslautern dann eben standhalten kann.
Jetzt haben wir in Leverkusen, Janis, ja die Situation, dass Xabi Alonso, wie es glaube ich dann doch je näher es zu der Verkündung dieser Entscheidung gegangen ist, haben, glaube ich, doch mehr Leute gedacht, dass Xabi Alonso bleiben wird als vielleicht ein paar Wochen davor. Und dann habe ich aber irgendwie auf Twitter so gelesen, na, jetzt feiern wir schon, dass jemand seinen Vertrag erfüllt. Muss man das feiern, dass Xabi Alonso in Leverkusen bleibt? Und also die Meisterschaft, davon darf man, glaube ich, ausgehen mit 13 Punkten Vorsprung. Da müsste schon, ja, es ist ja fast rechnerisch, schon fast unmöglich, dass er, dass Leverkusen das nicht gewinnt. Und Pokal sind sie auch ganz klarer Favorit. Muss man das feiern, dass Xabi Alonso eben nicht nach München und nicht nach Liverpool und eben auch noch nicht zu Real Madrid geht?
Ich glaube, auf der einen Seite sollte man das feiern, ja, weil das ja auch dann ein bisschen für die Bundesliga spricht, dass er sagt, er möchte noch in Leverkusen bleiben, wenn wir jetzt mal Bayern dann ausgrenzen. Ich meine dann, dass er nicht zu Liverpool oder Real geht. Aber man sollte es nicht feiern, dass er jetzt seinen Vertrag erfüllt. Ich weiß, es ist nicht mehr so Usus, aber sollte es eigentlich sein, meiner Meinung nach. Aber ja, es ist gut für die Bundesliga, es ist gut für Leverkusen natürlich und meiner Meinung nach auch perfekt für Xabi Alonso, weil ich glaube, der Schritt wäre dann jetzt noch zu früh gewesen, zu Liverpool oder Real zu wechseln. Zumal Leverkusen wird Meister, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und mit Leverkusen dann nochmal in der Champions League zu spielen und den Titel vielleicht auch sogar dann zu verteidigen, das traue ich ihnen dann auch zu, wenn sie wieder so clevere Transfers tätigen wie in diesem Jahr. Und ja, daher freue ich mich, dass wir mal die Saison einen anderen Meister haben und nächste Saison auch Leverkusen dann Bayern wieder herausfordern wird.
Ich glaube, was man schon dazu sagen muss, ist, selbst wenn wir das gut finden und es auch richtig finden, dass er seinen Vertrag erfüllt. Die Wahrheit ist ja, auf der anderen Seite, die Vereine erfüllen ja auch oft die Verträge der Trainer nicht, wenn es mal 3 Spiele lang nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Das ist ja die andere Seite der Wahrheit. Und Xabi Alonso hat jetzt halt eine Chance. Und da muss man jetzt mal ganz klar sagen, Bayern, Liverpool und Real Madrid ist ungefähr das Größte, was du auf dieser Welt erreichen kannst als Trainer. Und die Chance kommt vielleicht nicht wieder. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Reiz mit Leverkusen was erreicht zu haben und da jetzt dran anzuknüpfen in der Champions League und sich da mit den Allerbesten zu messen und vielleicht dann auch noch ein Jahr weitere Entwicklung zu nehmen, das ist, glaube ich, eine grundsätzlich gute Entscheidung von Xabi Alonso. Und ich bin auch von diesem Trainer so überzeugt, dass ich denke, er wird mehrere Chancen bekommen, Vereine dieser Größenordnung zu trainieren. Aber ich weiß halt von Podcasts aus England oder über den spanischen Fußball, dass man da dann schon so ein bisschen konsterniert war, weil niemand damit gerechnet hat, dass der ernsthaft da bleibt. Ja? Also das ist halt nicht die Norm und er ist halt ein bisschen außerhalb der Norm, aber das macht ihn dann wahrscheinlich auch besonders.
Gut, aber man muss natürlich sagen, die Vakanz bei Real ist ja noch nicht gegeben, weil Carlo Ancelotti dort noch Coach ist. In Liverpool wahrscheinlich schwierig. Jeder Trainer wird es jetzt schwierig haben, egal wer da kommt, nach Jürgen Klopp. Und bei Bayern, weiß ich gar nicht. Ich habe am Samstagabend, Janis, obwohl ich in Miami war, aber ich habe da mir 1,5 Stunden rausgeschnitten und habe mir das angeschaut. Und ich war, was soll ich sagen, ich war fast konsterniert, wie leblos und teilweise auch hilflos die Bayern da gewirkt haben gegen Dortmund, die jetzt auch nicht überragend waren, aber halt sehr effizient. Also für mich ist Leverkusen ja fast, was das Sportliche angeht, im Moment echt die bessere Option als der FC Bayern München. Ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch liege, Janis.
Nee, absolut. Ich habe leider das Spiel nicht ganz sehen können, weil ich aus dem Rückweg von Frankfurt war.
Und, oh ja, ein berauschendes 0:0 da sprechen wir dann gleich.
Genau, da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, das lohnt sich nicht. Aber nee, um zu der Frage zurückzukommen, absolut. Also was ich dann gesehen habe und gehört habe, ich habe nur das Interview von Kimmich danach gehört. Ich glaube, er hatte die Worte blutleer benutzt. So hat sich zumindest bei den Höhepunkten, ja, hat es den Anschein gemacht, als wäre es so gewesen. Und ja, aktuell ist Leverkusen die bessere Variante. Natürlich, die spielen klasse Fußball, lassen den Ball laufen. Sie finden immer wieder Lücken, auch gegen tiefstehende Gegner. Das ist das, was Bayern zum Beispiel eben nicht hingekriegt hat. Und daher ist die Entscheidung, wie ich schon gesagt habe, absolut richtig, bei Leverkusen zu bleiben. Warum denn nicht?
Aber ich glaube, wir erwarten halt auch alle aus der historischen Perspektive gesehen, dass das Imperium zurückschlagen wird. Und das Imperium schlägt normalerweise damit zurück, dem Gegner die besten Leute abspenstig zu machen. Beim Trainer hat es jetzt nicht geklappt. Aber Bayer Leverkusen hat natürlich eine Menge interessante Spieler für andere Vereine. Und ich glaube, Xabi Alonsos Verbleib wird tatsächlich die Chancen erhöhen, dass einige von denen, die auch von woanders Angebote bekommen, bleiben werden. Aber ja, dass da die Dominanz des FC Bayern auf Dauer gebrochen ist, also so weit würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, würde ich auch nicht, aber ganz ehrlich.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Aber wenn Florian Wirtz nach München geht, dann fange ich zu weinen an. Und werden wir ein bisschen länger weinen, weil das wäre wirklich, das wäre sehr, sehr traurig. Und ansonsten weiß ich nicht, wen sie abspenstig machen könnten, die Bayern, aber ich glaube schon, dass da vieles im Argen liegt. Und das hat nicht nur mit Thomas Tuchel zu tun, vielleicht auch, aber es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Wir sprechen dann gleich.
Aber lass mich, ich würde ganz gerne zu dem Thema, Janis ist ja auch vom Kicker, ich würde ganz gerne zu dem Thema FC Bayern und Thomas Tuchel ganz kurz eine Passage vorlesen vom Montag aus dem Kicker von Georg Holzner, der über den FC Bayern und die Trainersuche geschrieben hat. Ich würde das gerne jetzt mal so rezitieren, wie es da steht. Ja?
Bitte, ja. Ja, gerne.
Die handelnden Personen beim FC Bayern haben inzwischen erkannt, dass Tuchel in seinem Vorhaben, nämlich den Umbruch der Mannschaft voranzutreiben, grundsätzlich nicht Unrecht hatte. Alte Seilschaften wurden aufgelöst, über Jahre hinweg in Watte gebettete Profis mit der Realität konfrontiert. Die wahren Probleme des Clubs hat Tuchel schonungslos angesprochen und den Machern vor Auge geführt. Davon wird der Verein auch nach 3 Jahren der Misswirtschaft und persönlicher Eitelkeiten auf Sicht gewiss profitieren. Schließlich schätzen viele Spieler den von Tuchel verfolgten Denkansatz, ebenso ihn als Coach fachlich und wegen seiner Direktheit. Der Großteil der Mannschaft weiß auch, dass das voraussichtliche Verpassen der Meisterschaft wenig überraschend daherkommt, da das von Tuchel übernommene Konstrukt extrem fragil und nicht binnen eines Jahres zu glätten war. So.
Naja, aber der Tuchel ist leichter auszutauschen als, gut, Kahn und Salihamidzic haben sie ausgetauscht, aber
Wir haben doch jetzt gerade gehört, dass der FC Bayern verstanden hat, dass sie wichtige Teile der Mannschaft umbauen müssen und der Mann, der ihnen erklärt hat, dass das ihr Problem ist, von dem haben sie sich schon entschlossen, sich zu trennen. Das, ja, also ich meine, ich finde das sehr interessant, teile diese Beurteilung auch, aber ja, was sagt denn Janis dazu?
So sehr bin ich ja nicht im Thema, aber von außen kann ich sagen, dass, denke ich, Tuchel, also alleine wenn man ja auf seine Erfolge guckt, ist er mit Sicherheit kein schlechter Trainer. Also wenn man da die Champions League gewinnt, Meister wird und sowas alles, dann bist du, glaube ich, ein vernünftiger Trainer. Aber ich glaube eher, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass er eben mit seinem Charakter dann aneckt. Und ja, wie ihr beide schon gesagt habt, die erste Option ist es immer, den Trainer rauszuhauen, weil es leichter ist, als jetzt vielleicht 10 Spieler rauszufeuern. Und ich glaube, deswegen wird man das beim FC Bayern dann so gemacht haben oder so entschieden haben und hofft eben, dass mit einem neuen Trainer und vermutlich, das wird ja auch so kommen, mit einigen neuen Spielern und einigen Abgängen, dass man da das Ruder wieder umdrehen kann.
Ich habe halt eher den Verdacht, dass das Problem von Thomas Tuchel war, dass er diese unangenehmen Wahrheiten als Erster ausgesprochen hat und das ist immer gefährlich. Wenn dir jemand als Erster was sagt, was du nicht hören willst, dann ist der schuld. Wenn dann hinterher noch 3 andere kommen und ich vermute mal Max Eberl wäre einer, der jetzt inzwischen auch bei Bayern ist, der vielleicht ins gleiche Horn geblasen hat, dann setzt die Realität vielleicht langsam ein und ja, aus meiner Sicht ist es halt nicht zwangsläufig nötig, den Trainer zu feuern, wenn man weiß, dass man letztes Jahr schon gegnerische Mithilfe gebraucht hat, um die Meisterschaft zu holen und dass in der Mannschaft seit Jahren vieles im Argen liegt, was man angehen muss. Und wenn man einen hat, der das klar benennen kann und die Probleme klar benennen kann, also ich würde halt sagen, den schicke ich nicht weg, aber gut.
Nein. Nee, absolut. Und ich glaube, Georg hat es ja auch passend geschrieben. Also mit seiner direkten Art, das ist wohl so. Der spricht die Sachen eben einfach unverblümt direkt an. Das mögen dann ja manche Verantwortliche auch vielleicht nicht oder anscheinend nicht. Und das ist dann eben oftmals das Problem, dass wenn man zu ehrlich ist, ja, dass man da ins Hintertreffen gerät.
Tja, also diese alten Seilschaften, die sind ja immer noch da, mit Kimmich und mit Goretzka, mit Thomas Müller, der sicherlich einen guten Draht hat, vermutlich zu manchen Journalisten, die dann unterstelle ich jetzt einfach mal, dass der gute Draht da ist. Aber wir sind alle gespannt, wer Bayern-Trainer werden wird. Wir kommen gleich zu Union Berlin. Aber Andreas, du hast dir das Spiel zwischen Arsenal und zwischen Manchester City, ein berauschendes 0-0, nicht ganz auf dem Niveau von Frankfurt gegen Union, aber ähnlich, hast du dir sehr genau angeschaut. Und die Bayern dürfen ja am Dienstag schon in London gegen Arsenal zum ersten Spiel des Viertelfinals Hinspiels antreten. Jetzt hat Arsenal gegen Man City extrem defensiv gespielt, nach allem, was ich mitbekommen habe. Wie hat sich denn verglichen mit diesen Duellen, die vor meinetwegen 10 Jahren in der Champions League, die immer die Bayern gewonnen haben, wie hat sich denn die Waage zugunsten von Arsenal, wenn überhaupt, ein kleines bisschen verändert?
Also wie sehr sich das Kräfteverhältnis verändert hat, das wird man sehen. Ich glaube, was man als allererstes mal machen muss, wenn wir von Arsenal heute reden und man hat noch die Arsene Wenger Mannschaften im Hinterkopf mit One-Touch-Football und ganz viel Offensive und viel Zauber im gegnerischen Strafraum und dafür aber hinten offen wie ein Scheunentor und immer für ein Konter nach für ein Gegentor nach Konter gut. Das muss man komplett aus dem Gedächtnis streichen. Diese Mannschaft ist total anders. Arsenal hat derzeit mit Abstand die beste Abwehr der Premier League. Nur um es mal zu illustrieren, gegen Manchester City, das war jetzt ihr drittes Spiel, inklusive Supercup vor Saisonbeginn. Und Manchester City hat in diesen 3 Spielen kein Tor geschossen. Das illustriert ein bisschen, was die Basis von diesem Team ist. Der Trainer Mikel Arteta ist ja jetzt, ich glaube, im 5. Jahr da und er hat sie übernommen, so ähnlich wie Jürgen Klopp damals, außerhalb der Europapokalränge. Die haben sich dann von Platz 8 auf Platz 5 verbessert, Champions League knapp verpasst. Dann letzte Saison sind sie Zweiter geworden, haben bis kurz vor Schluss noch die Chance gehabt, Meister zu werden. Und jetzt sind sie wieder oben mit dabei und haben das konsolidiert. Und die ganze Zeit hat Arteta immer wieder die Spielweise der Mannschaft angepasst auf das, was er hat. Und dann aber Schritt für Schritt auf dem Transfermarkt ein Team gebaut, dass er ins Rennen schicken will. Und die sind tatsächlich von der grundsätzlichen Herangehensweise nicht so arg weit weg von Manchester City, was nicht verwundert, weil Arteta ja Assistent von Pep Guardiola war für ein paar Jahre, bevor er zurück zu Arsenal gegangen ist. Und das ist eine Mannschaft, die sehr physisch ist. Das ist der große Gegensatz zu zumindest den letzten Wenger-Jahren in der Defensive, haben die jede Menge Power und Größe. Sie sind extrem gut nach Standardsituationen, die beste Mannschaft der Premier League nach Standardsituationen, aber sie haben auch das spielerische Element und sind in der Lage, defensiv orientierte Mannschaften auseinanderzuspielen, die schwächeren in der Liga. Gegen Manchester City haben sie sich für einen anderen Ansatz entschieden. Sie haben sich entschieden zu verteidigen und wohl wissend, dass Manchester City in dem Bereich, nämlich im Ballbesitz, immer noch ein bisschen besser ist als sie. Aber halt nicht gut genug, um diesen Abwehrriegel zu knacken. Manchester City hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, 75% oder mehr Ballbesitz gehabt. Ganz viel davon in der Arsenal-Hälfte, aber nur 4 Ballberührungen im Strafraum. Also die waren da in der Lage, einen Riegel aufzubauen. Und das ist halt das, worauf man sich einstellen muss. Es wird halt eine komplett andere Arsenal-Mannschaft sein, als das, was man kennt.
Trotzdem freuen wir uns drauf auf den Dienstag. Andreas Renner und Janis Klimbo in einer kurzen Pause sprechen wir über auch, Moment, Union. Die besten aller Tage.
Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360.
Big Show 655, weiter geht's mit dem Fußball. Janis Klimburg vom Kicker ist am Start, gemeinsam mit Andreas Renner. Und Janis, in der heutigen Süddeutschen Zeitung hat der große Holger Gerz über den Film Union, die besten aller Tage, der jetzt ins Kino kommt, von Anne-Kathrin Händel, einen sehr, sehr positiven Review geschrieben. Jetzt bin ich ein kleines bisschen überrascht, dass es fürs Kino reicht, wenn es der Film denn trägt. Warum nicht 120 Minuten? Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, aber wie geil ist es denn im Moment bei Union Berlin? Und wenn du den Film schon gesehen hast, ist er denn sehenswert? Du musst dich bitte...
Ja, erstmal zum Film. Ja, durfte ich sehen. Wir Pressevertreter durften ihn quasi vor allen anderen schon mal betrachten. Ja, auch durchaus positiv, das stimmt schon. Aus mehreren Blickwinkeln kriegt man mal so einen Eindruck, wie im Verein gearbeitet wird. Zum Beispiel mit dem Pressesprecher Christian Arbeit und vielen anderen Funktionären, noch Dirk Zingler wird natürlich näher beleuchtet als Präsident. Das ist schon ganz interessant. Und dann eben auch nebenbei natürlich, was ja im Mittelpunkt steht, der Aufstieg des ersten FC Union, von dem Aufstieg in die Bundesliga bis in die Champions League, wo der Film dann quasi auch endet sozusagen mit dem letzten Spieltag, wo Rani Khedira das entscheidende Tor schießt und Union sich erstmalig für die Königsklasse qualifiziert. Also insgesamt sehr gut rübergebracht, interessante Szenen auch von den Fans, von den Ultras, was man so Einblicke, die man einfach sonst nicht bekommt, würde ich sagen. Das war schon rundum gelungen, das kann man so sagen, ja. Und zur Union selbst, ja, sie haben sich eben stabilisiert. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Der neue Trainer hat es hinbekommen, Nina Bielitzer, dass die Defensive wieder kompakter auftritt, dass jeder für den anderen rennt. Irgendwie hat sich was in der Mannschaft getan. Rani Khedira hat auch gesagt, ja, jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft, kämpft für den anderen mit. Das war eben unter Urs Fischer dann in dieser Saison nicht mehr so gegeben ab einem gewissen Zeitpunkt. Und vielleicht braucht es einfach diese Veränderung, dass ein Trainer das nochmal neu einimpft. Und ja, natürlich trotzdem muss man auch ehrlicherweise sagen, die ganze Wahrheit ist, dass trotzdem nach vorne ja nicht ganz so viel läuft. Das altbekannte Problem bei Union. Es spielen sich nur wenig Hochkaräter. In der Vergangenheit war es der Fall, dass sie die genutzt haben. Das ist aktuell nicht so. Ja, und deswegen reicht es nicht mehr als für das graue Mittelmaß. Aber ich glaube, das unterschreibt in dieser Saison dann
Union. Jetzt, Janis, nochmal zurück zum Film. Ich habe ja festgestellt, ich bin jetzt nicht so nah dran, wie du an Union dran bist im Tenniszirkus, aber ich bin öfter bei Turnieren dabei. Und dann schaue ich mir also bei Netflix dieses Breakpoint an, nur ganz kurz, und denke mir, ich habe nichts Neues erfahren. Also wirklich nichts. Also nicht über die Spieler, alles, das gut, diesen ganzen Boulevard-Scheiß, den brauche ich auch nicht. Aber hast du in diesem Film etwas erfahren, wo du wirklich sagst, hoppla, aha, interessiert mich total, wusste ich noch nicht?
Ich selber würde ich sagen nicht, weil ich wusste ja schon ungefähr, welche Aufgaben jetzt ein Pressesprecher übernimmt oder andere Funktionäre. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass ich mich ja tagtäglich mit dem Verein beschäftige beim Kicker. Ich mache ja dann quasi wenig anderes, weil ich nun mal der Union-Reporter bin. Und deswegen gab es für mich persönlich nicht ganz so viele neue Einblicke, außer vielleicht eben die Tatsache, wie die Ultras die Choreo vorbereiten oder so. Das kann ich ja nicht wissen. Das war dann schon interessant, muss ich sagen. Aber ich glaube, für den typischen Union-Fan, der sich eben auch mit dem Verein natürlich beschäftigt und zu den Spielen geht, aber eben vielleicht nicht ganz so nah dran ist an gewissen Mitarbeitern und Spielern und dem Trainer, der kriegt dann doch schon neue Einblicke. Also ich meine, als Fan würde ich jetzt mal behaupten, lohnt sich das natürlich auf jeden Fall, den Film anzugucken.
Andreas, lass mich bitte eine Frage noch im Anschluss, eine Anschlussfrage an Janis stellen. Wie nah an einer Kündigung war Nenad Bjelica eigentlich tatsächlich nach diesem Vorfall, für den er ja gesperrt wurde? Hat das auch finanzielle Gründe gehabt, dass er nicht gekündigt wurde, oder hätte man ihn da fristlos entlassen können? Weil jetzt, du sagst, er hat die Mannschaft verändert und er hat die Mannschaft zum Guten, er hat einen Friedhelm Funkel gemacht, er hat die Mannschaft stabilisiert.
Ja, der hat definitiv einen Friedhelm Funkel gemacht, das kann man so sagen. Ich glaube schon, mein Kenntnisstand war schon, dass er sehr nah dran war, entlassen zu werden oder gekündigt zu werden. Ich glaube, das ist auch normal, wenn du dir so einen Aussetzer leistest. Er hat sich entschuldigt und so, alles ist jetzt gut. Natürlich darf das trotzdem nicht passieren. Ich glaube, wenn die Sperre länger ausgefallen wäre als 3 Spiele, was ja schon sehr gering war, meiner Meinung nach, und das teilen auch viele, viele meiner Kollegen, dass er mit 3 Spielen es dann noch gut erwischt hat, dann denke ich, hätten sie den Trainer ausgetauscht. Deswegen sozusagen hing es dann mit der Sperre auch zusammen.
Tja, Andreas, und jetzt as fate would have it, kommt Bayer Leverkusen nach Berlin. Befürchtest du oder hoffst du im Sinne der Union-Fans, Andreas, auf einen Spannungsabfall, jetzt wo das Pokalfinale erreicht ist, jetzt wo es 13 Punkte Vorsprung gibt, wird Bayer Leverkusen möglicherweise ausgerechnet bei Union Berlin die erste Saisonniederlage ereilen?
Also den letzten Teil der Frage kann ich natürlich nicht hundertprozentig sicher beantworten.
Schade, sonst
erstaunlicherweise.
Sonst hätte ich jetzt Geld gesetzt.
Schade. Ja, aber ich meine, es wird halt eins von den Spielen sein, die Leverkusen zuletzt oft hatte. Wir haben ja schon gehört, Union ist defensiv sehr stabil geworden. Offensiv ist es nicht so richtig viel. Und damit wird es halt das nächste Spiel, wo Leverkusen auf einen Gegner trifft, der einen tiefen Block produziert vor den eigenen Strafraum. Und dann müssen sie halt gucken, dass sie da irgendwie durchkommen. Und bis jetzt hat es ja immer geklappt, wenn es auch manchmal bis zum ersten Tor, bis zur, wie war es letzte Woche, 87. Minute gedauert hat oder so. Aber ja, ist immer die gleiche Aufgabe, mit der sich Bayer Leverkusen auseinandersetzen muss. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Spannungsabfall jetzt schon da ist. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das dann halt passiert, wenn tatsächlich die Meisterschaft rechnerisch nicht mehr zu erreichen ist, ihnen nicht mehr zu nehmen ist, sorry. Aber man muss sich halt auch darüber im Klaren sein, im Gegensatz zu einer Mannschaft wie im FC Bayern, die ja zwischendurch Meisterschaften in Serie gewonnen haben, ist ja jetzt bei Leverkusen die Ausgangslage ein bisschen anders. Das ist ja für die immer noch ein absolut herausragendes Ereignis und für die meisten wahrscheinlich das allererste Mal, dass sie sowas mitmachen. Und dass man da dann vielleicht vorzeitig den Fuß vom Gas nimmt, glaube ich gar nicht. Nee. Also aber natürlich kann das auch ein Spiel sein, wie es eben manchmal passiert, dass eine Mannschaft 12 Torchancen hat, die anderen hat 3 und es geht 2-1 für die mit den 3 Torchancen aus. Das passiert halt manchmal. Ist auch im FC Bayern ab und zu mal passiert, so ein Spiel zu verlieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht sehr hoch.
Mit welchem Mindset, Jan, es geht Union Berlin da rein? Die haben ja schon viele Highlight-Spiele gehabt im Herbst, auch wenn sie nicht viele davon gewonnen haben in der Champions League. Aber ist das mit 29 Punkten, jetzt 9 Punkten Vorsprung auf Mainz, und ich sage, 29 Punkte werden reichen zum Nichtabstieg, obwohl noch 7 Partien zu spielen sind. You heard it here first. Aber wie kann man da reingehen als Union Berlin? Einfach auch abwarten oder doch mit einer gewissen Vorfreude?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich durfte, wann war es denn? Gestern durfte ich mit Kevin Vogt reden und dann haben wir ihn auch gefragt, wie er jetzt das Spiel sieht, wie man das angeht. Und er meinte einfach nur, Zitat, er hat richtig Bock drauf, wir müssen unser Herz auf den Platz lassen. Ich glaube, so wird es auch aussehen. Die werden sich reinwerfen, die haben Bock, Leverkusen die erste Niederlage zuzufügen, weil wie du es quasi schon angeschnitten hast, die haben ja auch eigentlich nichts mehr zu verlieren, Union. Der Abstand oder der Vorsprung nach unten ist groß. Da wird nichts mehr passieren, da bin ich mir ganz sicher. Ich denke mal, 3 oder 4 Punkte reichen aus, um die Klasse zu halten, weil die unteren 3 Teams einfach da zu schlecht sind. Aber nach oben geht wahrscheinlich auch nichts mehr, dass sie nächstes Jahr wieder international spielen. Also es wird ein Mittelfeldplatz sein. Damit werden sie auch zufrieden sein. Und daher werden sie nichts zu verlieren haben, aber trotzdem, ja, werden sie den Bus parken, versuchen so lange wie möglich die Null zu halten, und dann denke ich, dass Nenad Bjelica auch die Aufstellung ändern wird. Zuletzt hat er ja im 3-4-3 gespielt, was für Union-Verhältnisse sehr offensiv ist. Da denke ich, dass er zurückkehren wird zum 3-5-2 und vorne wahrscheinlich mit Hollerbach, Vertessen oder Aronson wird er da schnelle Spieler aufstellen, um dann die Konter zu fahren. Ich glaube, anders kannst du dann Leverkusen auch nicht bezwingen, obwohl ich mir sicher bin, auch wenn ich es jetzt nicht wetten würde, weil wahrscheinlich die Quote nicht hoch genug ist, setze ich dann doch auf einen deutlichen Sieg für Bayern.
Ja, deutlich in der 78. und 87. Minute. Zweimal Patrick Schick, möglicherweise. Ja, was weiß man. Andreas, dein zweites Herz, oder sagen wir mal so, du bist ja den Mainzer mit Wolfgang Frank sehr verbunden gewesen. Mainz im Moment auf dem Relegationsplatz. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Darmstadt. Es ist ja eigentlich es ist vielleicht schon ein 6-Punkte-Spiel, weil verlieren sollten sie nicht, dann wäre Darmstadt nur mehr für 3 Punkte dran. Aber ganz kokett gefragt, traust du Mainz vielleicht sogar noch zu, Bochum einzuholen, die ja nur 6 Punkte vor den Mainzern sind, und die spielen jetzt in Köln, also am Wochenende im Abstiegskampf, am Samstag 15.30 Uhr, mal eine Konferenz, die auch untenrum spannend ist.
Definitiv. Ich meine, Mainz muss man ja immerhin zugute halten, dass sie es geschafft haben, die ganze Geschichte hier jetzt ein bisschen spannender zu machen. Seit Bo Fredriksen da ist, haben sie zwei Spiele gewonnen und jetzt zuletzt gegen Leipzig ein Unentschieden geholt. Hätte man auch verlieren können. Ganz am Schluss hätte man sogar aber auch noch gewinnen können. Also ich denke, das war ein guter Punkt, während Köln und Bochum auch Punkte geholt haben, aber das waren keine guten Punkte, weil Bochum hatte letzte Woche Darmstadt, hat 2-0 geführt und das noch verspielt. Also ich denke, Bochum ist tatsächlich ein fragiles Konstrukt zurzeit und das macht's gefährlich, weil Mainz sich deutlich gesteigert hat und jetzt tatsächlich auch da mal 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen geholt hat. Und wenn es passieren sollte, dass Bochum diese Woche nicht gewinnt und Mainz Darmstadt schlägt, was ja kein unrealistisches Szenario ist, und es sind dann vielleicht auf einmal nur noch 3 Punkte Unterschied, dann reden wir bei Bochum auch ganz anders. Natürlich ist das im Moment noch ein Polster, aber so schlecht, wie die drauf sind, kann das ganz schnell die andere Richtung gehen. Und Mainz hat halt eben auch den Glauben wieder zurückgewonnen und der Trainer verbreitet so viel Euphorie und erzählt allen, wie super es ist, jede Woche Fußball zu spielen in der Fußball-Bundesliga. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, die glauben dem das fast. Und ja, fußballerisch ist natürlich immer noch limitiert, aber sie sind auf jeden Fall in der Lage gewesen, eben auch vor 2 Wochen dann Bochum zu Hause zu schlagen. Und das, glaube ich, ist Mainz von den Mannschaften, die da unten steht, die größte Chance hat, vielleicht Bochum noch zu überholen.
Klar. Ja, es ist dann deine fast eine Rausschmeißerfrage, aber ist das auch etwas, was Nenad Bjelica, ich meine, ein Interview mit ihm gelesen zu haben, es könnte in der SZ gewesen sein, wo er gesagt hat, sein großer Traum war es einfach immer, in der Bundesliga Coach zu sein. Und ist das auch eines seiner Erfolgsgeheimnisse, dass er den Spielern vermittelt, Jungs, wir sind in der Bundesliga. Das ist so geil, nicht nur für mich als Trainer, sondern auch für euch als Spieler. Also jemanden wie Bonucci hätte das nicht sagen müssen, weil der hat viele andere Dinge gesehen. Aber vielleicht gibt's ja Menschen, die bei Union Berlin spielen, denen man immer wieder sagen muss, Burschen, viel besser wird's nicht mehr. Vielleicht Premier League.
Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, bei Union wissen alle Spieler, was sie da haben, wenn sie in der Bundesliga spielen und auch für diesen Club spielen, der ja schon sehr, sehr speziell ist. Ich glaube, das wissen sie schon zu schätzen. Daher geben sie schon immer alles. Das war, glaube ich, nie das Problem. Aber ich glaube, Nenad Bjelica hat den eben wieder eingeimpft, dass sie einfach wieder diese Grundtugenden, diese Basics, wie Union es immer genannt hat, dass sie einfach die wieder an den Tag legen. Und ich glaube, seine Emotionalität ist da einfach extrem wichtig, was ich auch gut finde, dass er emotional an der Seitenlinie ist. Ich glaube, das ist einfach so der größte Punkt, der bewirkt hat, dass Union jetzt wieder, ja, mehr Union ist. So muss man sagen.
Schön. So, und Leverkusen wird das kennenlernen. Andreas, Sonntag, 12 Uhr, Musikradio 360. Also ich muss sagen, in dieser Woche, you struck a chord with me. And how did you do it, Andreas? How did you do it?
Ja, ich hab diese Woche mal eine Sendung über Elton John gemacht. Und das ist ein Thema. Wir reden hier von einem der berühmtesten Künstler aller Zeiten, einem der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten. Und Musikradio 360 will sich ja dann auch öfter mal mit den etwas abwegigeren Themen befassen, aber das hier ist jetzt halt so Mainstream, wie es nur geht. Aber ich versuche dann trotzdem mal so ein bisschen aufzuzeigen, wie sich die Karriere musikalisch entwickelt hat, woher er eigentlich kommt und dann halt nicht nur die Hitspiele und Sachen, die halt exemplarisch für die Musik stehen, mit der er aufgewachsen ist, die schon Teenie geliebt hat. Und ja, Elton John hat man halt auch viel zu erzählen. Ein wildes Leben.
Absolut. Und Elton John hat irgendwann mal gesagt, seine Musik ist ja eigentlich für frustrierte Hausfrauen und da finde ich mich total wieder. Und deshalb schätze ich ihn schon seit meiner
Frühstück. Ich glaube, meint seine Musik aus den 80er Jahren.
Ja,
aber das ist normal. Ja.
Da sehe ich mich total gespiegelt. Danke, Andreas. Danke, Janis. Fantastisch. Kurze Pause in der Big Show 655. Ganz legen wir den Fußball noch nicht beiseite, denn gleich geht's mit Martin Konrad zurück dorthin, wo ich gerade bin, nämlich nach Österreich.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 655, weiter geht's mit Fußball und ich freue mich sehr, dass Martin Konrad, wenigstens, ist ja eh schon fast zu viel des Guten, dass Martin Konrad ein Viertelstündchen Zeit hat. Servus Martin.
Servus Jens, ich lass dich nicht allein, wir Steirer müssen zusammenarbeiten.
Das ist korrekt, weil der Wiener Alfred Tatar, als ich ihm gesagt habe, Alfred, Donnerstag Aufnahme, genau um diese Zeit, ruft er mich an und sagt, ja, genau um die Zeit habe ich jetzt vor längerer Zeit schon den Reifenwechsel ausgemacht. Von Winter auf Sommerreifen, so.
Hoffentlich, in diese Richtung, nicht anders.
Ja, man weiß es nicht. Es ist ja, in die Richtung wäre es ja erlaubt. Und dann Thomas Wagner ruft mich ungelogen vor 20 Minuten an, stehe im Wald, habe einen Nagel in meinem Reifen, warte auf den ADAC. Was soll ich dir sagen? Wir sind von Reifen, der Reifen bestimmt heute alles, diese Kleine.
Da haben wir das Glück, dass ich erst kommenden Donnerstag meinen Reifen wechseln kann.
Ja, weil du einen Chauffeur hast.
Das wäre aller guten, aller schlechten Dinge drei. Ne,
ja, ja, so ist es. So, ja, Martin, apropos aller schlechten Dinge. Heute Abend wird der einstmals glorreiche SK Bundegammer Sturm Graz in Salzburg spielen. Jetzt haben sie da zwar im letzten Jahr gewonnen im Pokal, aber ich war ja am Sonntag nicht in Österreich, ich war in Miami, habe das ein bisschen nicht mal im Ticker, sondern nur auf meiner App, habe ich halt so ein bisschen die Nachrichten bekommen, Push-Nachrichten, 48. Minute 0-1 gegen Salzburg. Ich würde gar nicht sagen, ich verzweifle, sondern Martin, ich akzeptiere einfach, dass Salzburg, wenn es drauf ankommt, einfach besser ist als Sturm und deshalb auch in diesem Jahr wieder Meister wird. Ich habe nichts gesehen. Ich habe natürlich dann nachgelesen, auch das, was in der Nachspielzeit da los war mit diesen drei roten Karten. Aber ist es wirklich zum Verzweifeln oder ist Salzburg gar nicht so viel besser? Haben Sie vielleicht Glück gehabt am Sonntag? Bitte erleuchte mich ein kleines bisschen.
Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Jedes Mal, wenn es drauf ankommt, jedes Mal, wenn Sturm, man möchte fast sagen, hinschnuppert, gibt es eine auf den Deckel von Salzburg. Das ist in den letzten Jahren immer so gewesen. Immer dann eben, wenn es spannend geworden wäre und so richtig spannend geworden wäre in der Meistergruppe nach der Punkteteilung, wo alles noch einmal enger zusammenrückt, hat Sturm ein wenig geschnuppert am Titel und dann hat Salzburg zugeschlagen. Letzten Sonntag beim ersten dieser beiden Duelle in der Meisterschaft und am Donnerstag, am heutigen, gibt es ja das Cup- oder Pokal-Halbfinale, wie es in Deutschland heißt. Praktisch eh ident mit dem Halbfinalspielen in Deutschland. Bei diesem ersten dieser zwei Meisterschaftsduelle war es so, dass Sturm zwar gerade in der ersten Hälfte gute Phasen hatte, aber eigentlich keine einzige echte Tormöglichkeit. Das heißt, spielbestimmend, großteils auch in der Nähe des Strafraums des Gegners von Salzburg, aber eben keine klare Torchance. Und Salzburg hat sich da auf das Konterspiel eigentlich verlassen und hatte in der ersten Spielhälfte allein durch Fernando 3 bis 4 Top-Möglichkeiten. 1 bis 2 hat er sich selbst erarbeitet durch seine Schnelligkeit, durch seine Dribblings. Aber zweimal war er eigentlich allein vor dem Torhüter und er hätte eigentlich schon müssen das Führungstor machen. Und in der zweiten Hälfte ist es eigentlich gleich mit diesem 1-0 losgegangen, nach einer Standardsituation, nach einem Einwurf, wo sich eben die Sturmspieler immer nur als zweite Sieg in den Zweikämpfen gefunden haben. Und mit diesem 1-0 hat dann eigentlich Salzburg das Spiel souverän, möchte man fast sagen, gestaltet. Und hätte auch, also war eine Gefahr da, dass man einen Sieg vielleicht noch aus der Hand gibt, bis auf eine einzige Situation, ein Weitschuss, der an die Stange gegangen ist von Sturm von Gazibegovic, aber natürlich, wenn der drinnen ist, dann hätte es vielleicht ganz andere noch Auswirkungen gehabt. Aber im Großen und Ganzen war der Sieg von Salzburg aufgrund der Schüsse und der Chancen verdient. Und am Schluss gab es dann eben noch Emotionen.
Jetzt kann ich mich genau erinnern, letztes Jahr während des Tennisturniers in Kitzbühel ist es eben so gewesen, dass Matthias Jeißle fluchtartig Salzburg verlassen hat und dann ist in Salzburg Gerhard Struber installiert worden als Coach und alle anwesenden Journalisten haben dort, ich kannte den Struber davor überhaupt nicht, also eben Namen mal gehört, aber keine Ahnung, und alle Journalisten haben gesagt, ja, um Gottes Willen, der Struber, na bitte nicht, das kann nichts werden. Es scheint aber doch was geworden zu sein, Martin. Wie groß ist denn der Anteil vom Coach in Salzburg, dass sie jetzt dann doch halt wieder Meister werden?
Na gut, ich sehe das differenziert. Also auf der einen Seite, warum die Kritik, habe ich nicht ganz verstanden, weil er einer ist, der natürlich, und das ist ja bei Salzburg in letzter Zeit nicht so gewesen, einer aus Salzburg, aus Kuchl bei Salzburg. Das heißt, einer, der natürlich eine besondere Beziehung hat zu dem Verein, dem er auch viel zu verdanken hat, oder auch Spieler. Damals ist es noch Austria Salzburg in den 90er Jahren hingeschmeckt, aber dort immer im erweiterten Kader. und hat aber auch natürlich Einsätze gehabt und der dann auch die gesamte Trainerausbildung in der Red Bull-Zeit gemacht hat und auch die Chancen bekommen hat, weil er auch ein freundschaftliches Verhältnis zum Sportdirektor Christoph Freund hat. Also das ist das eine. Insofern finde ich das positiv, weil man ja gerade bei Salzburg über Jahre gesagt hat, da geht es in erster Linie darum, hochtalentierte Spieler, Trainer, wenn auch immer zu holen, aber unabhängig von der Nation und unabhängig von der Herkunft. Ich halte es schon für wichtig, dass es 3-4 Identitätsfiguren gibt, die natürlich auch die Sprache sprechen, die vielleicht auch die Mentalität verstehen, die es eben in dieser Region gibt. Das ist das eine. Das zweite ist, er hat in seiner fachlichen Kompetenz natürlich auch durchaus schon gezeigt, dass er Fähigkeiten hat. Stichwort Barnsley in der Championship vor dem Abstieg sozusagen vor dem Abstieg bewahrt. Und er war in New York in der Major League Soccer mit einer schwierigen Situation, weil man dort komplett umgestellt hat, umgebrochen hat, nämlich den Kader auf sehr junge Spieler wie in Salzburg. Und da war dann klar, dass man nicht in die Playoffs kommt, beziehungsweise nicht weit kommt. Das ist das eine. So, das war am Beginn. Ich finde, er hat einen Fehler gemacht. Er hat eigentlich in der ersten Woche gesagt, er will Spektakel liefern. Und in diesen 8 Wochen hat es nie eine acht Monaten hat es meines Erachtens kaum bis nie Spektakel gegeben, sondern er hat darum mit auch gekämpft, dass die Salzburger Mannschaft A, momentan in der Qualität nicht ganz vergleichbar ist mit den Jahren zuvor, viele Verletzte hatte im Herbst und auch im Winter und dadurch eigentlich nie die Bestbesetzung hatte. Jetzt im Frühjahr wird es besser, auch was die Personalsituation betrifft. Das Spiel an sich ist eine Mischung aus Pressing, aber sehr wohl auch Ballbesitz musst du auch haben, weil du in Österreich natürlich gegen viele Gegner mehr Ballkontakte hast als im internationalen Vergleich. Und deswegen, ich würde sagen, es ist keine runde Angelegenheit, aber vor allem auch, weil man Vierter geworden ist in der Champions League-Gruppe und eben nicht überwintert hat. Aber es könnte natürlich mit der Meisterschaft und wenn er auch noch den Cup gewinnen sollte, eine zufriedenstellende werden. Aber es ist eben noch nicht erledigt. Insofern, er ist auch unter Druck.
Dann lass mir eine Sekunde nochmal zurück zum SK Sturm, weil du sagst, Identifikationsfigur. Ich finde, gibt sowas überhaupt noch bei Sturm? Gibt sowas bei Rapid? Ich meine, bei Sturm, wenn du jetzt sagst, der Hierländer, meinetwegen, ja. Aber der spielt ja auch nicht mehr so wahnsinnig oft. Gibt's bei Sturm eine Identifikationsfigur? Gibt's, um dann gleich den Bogen zu spannen, auf den ersten feststehenden Cup-Finalisten Rapid, gibt sowas noch bei Rapid? Auf dem Spielfeld?
Im Spielfeld bei Sturm war es bis letzten Sommer sicher mit Jakob Jantsch einer, der ganz einfach alles gebracht hat. Grazer, geboren, aufgewachsen, bei Sturm groß geworden, ins Ausland viele Stationen gehabt und am Ende wieder zurückgekommen. So, jetzt ist er noch einmal nach Asien gegangen, wo übrigens in den nächsten Wochen in Hongkong seine Zelte abbrechen wird. Die Frage ist, ob er die Karriere noch weiter fortführen wird. Bin bei dir, da ist es schwierig, Stefan Hierländer ist jetzt zwar das 8. Jahr da, ist wichtig in der Kabine. Ob er jetzt quasi diese Integration oder Identifikationsfigur ist, weiß ich nicht. Der Trainer kommt aus der Oststeiermark, der Sportgeschäftsführer, Sportdirektor aus der Obersteiermark. Möglicherweise liefern die mehr die Identität als jetzt schon der bunte und gemischte Haufen an Spielern. Da bin ich bei dir. Da wird in erster Linie eben auf die Qualität geschaut. Und das ist ja auch etwas, was von manchen kritisiert wird, dass jüngere Spieler kaum Chancen haben, aus dem eigenen Nachwuchs, aus Graz kommend, aus der Steiermark kommend, sich da irgendwie einen Platz zu verschaffen. Das ist aber ja nichts Neues und das ist bei vielen Vereinen genau die Thematik, die eben auch da ist und die gilt eben auch für Sturm. Und bei Rapid ist es im Moment anders, weil nämlich Rapid doch auch aus finanziellen Gründen sehr viel in den eigenen Nachwuchs, ich will nicht sagen investiert, aber aus dem eigenen Nachwuchs herausholen muss. Und da sind mittlerweile viele Spieler, die bei Rapid ausgebildet wurden und das geht ja in erster Linie. Ne? Weil dann ist es dann schon mehr Identifikation. Das ist dann schon wieder egal, ob der aus Tirol ist oder aus Kärnten. Wenn der natürlich mit 12, 13, 14 nach Wien zu Rapid kommt, dann gilt er trotzdem als Rapidler oder würde auch als Sturmspieler oder als Salzburg-Spieler vielleicht gelten. Wenn er dann auch noch vielleicht aus der Umgebung ist, dann ist es natürlich ein besonderer Glücksfall. Also da sehe ich jetzt bei Rapid gerade im Moment im Vergleich zu Sturm fast den Versuch oder wenn ich mir die Mannschaft ansehe, eher gegeben, dass hier eigentlich eben auch Spieler und Nachwuchsspieler auch gefördert und auch die Chancen bekommen zur Einsatzzeit.
So, was macht denn, ist das der neue Coach, der aus Deutschland jetzt da ist, Robert Klaus, oder Was macht der Pete im Moment so stark? Ich habe sie gestern eben doch über weite Strecken gesehen, war ein bisschen schwierig, weil ich natürlich auch Leverkusen mir anschauen musste und gleichzeitig Manchester City gegen Aston Villa. Aber ich habe schon viel gesehen und okay, es war nur DSV Leoben. Die Tore sind teilweise billig, jetzt nicht in der Entstehung gewesen, aber wie die Ballverluste bei Leoben fand ich zu, da passiert sind teilweise, war fast lachhaft. Aber trotzdem, muss man erst einmal 3-0 gewinnen, dort, wenn auch spät. Aber was macht Rapid in den letzten Wochen? Haben wir, glaube ich, im Jahr 2024 noch kein Spiel verloren. Was macht die so stark?
Ja, also der Trainer hat auch geschafft etwas, dass er diese Mannschaft auch erreicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und er hat auch ein wenig gebraucht. Die Wintervorbereitung hat ihm da wohl auch geholfen, denn die Truppe war ja im Herbst nicht so schlecht. Die hat ja fußballerisch, das haben ja eigentlich auch alle statistischen Werte gezeigt und auch die im Moment sehr beliebten sogenannten XG-Werte, also die Torwahrscheinlichkeit, da war Rapid ja ganz vorne, nur die Chancen wurden nicht genutzt unter Zoran Barisic. Und er hat dann als erstes einmal die Defensive ein wenig stabilisiert, bei der Ankunft sozusagen. Klaus, der neue Trainer, und hat in den 3-4 Spielen, die er noch im Herbst hatte, versucht zu schauen, dass man drüber kommt, unter Anführungszeichen, und defensiv stabil steht. Und jetzt im Frühjahr, aufbauend auf diese Situation, hat er auch noch mit guten Offensivspielern eigentlich dafür gesorgt, dass es funktioniert. Wäre nicht nach dem Davida die Entgleisungen gewesen von einigen Spielern, dann hätte er ohnehin in Bestbesetzung auch gespielt. Möglicherweise hätte er dann auch noch mehr Punkte gemacht. So haben sie sich drüber gerettet und es ist im Moment auch sehr souverän. Am Sonntag geht es aber für Rapid gegen Salzburg. Da wird man dann gleich sehen, auf welchem Level sie wirklich sind. Aber es ist eine spannende Truppe. Möglicherweise gibt es ja dann, je nachdem wie das Halbfinale heute ausgeht, tatsächlich dann schon ein vorweggenommenes Finale, wenn es am Sonntag, also wenn es Salzburg schaffen sollte. Ich finde eine spannende Mannschaft, eben auch, weil es junge Spieler sind. Das ist das eine. Allerdings im Sommer gibt es einen Umbruch wieder, weil Krüll geht zu Bremen und Querfeld hat eine Ausstiegsklausel, die für jeden Club außerhalb Österreichs, inklusive Salzburg, natürlich kein Problem darstellt, nämlich rund 2,5 Millionen Euro für einen Spieler, der jetzt gerade von Rangnick auch schon in die A-Nationalmannschaft berufen wurde. Also auch da werden wieder sogenannte Schlüsselspieler den Club wohl verlassen, der auch im Übrigen Einnahmen braucht. Und dann ist natürlich wieder alles von vorne. Also insofern ist es eine Momentaufnahme und Rapid soll aktuell den April und den Mai genießen. Und vielleicht gibt es ja noch 2008, wo man zuletzt einen Titel geholt hat, die Meisterschaft, einen Titel 2024, Cupfinale 1. Mai, dann wird man sehen, ob Rapid wieder einmal den Pokal in die Höhe stemmen darf.
Ja, gegen Salzburg ist die Bilanz, glaube ich, fürchterlich.
Allerdings.
Die letzten 30 Spiele oder so nicht gewonnen. Siehst du denn einen Weg zurück, weil du Marco Grüdel erwähnt hast und Guido Burgstaller, der ja bei seinem letzten Länderspiel, glaube ich, 3 Minuten am Feld war, dann die rote Karte bekommen hat. Aber siehst du für die beiden, Ralf Rangnick hat ja da vor der letzten Nominierung gesagt, naja, komm, da möchte ich jetzt was sehen von den Burschen nach diesem Eklat. Ich weiß nicht, ob er schon was gesehen hat. Brauchen wir jemanden wie Grödel? Weil man irgendwie schaue ich dem schon. Ich habe es nicht gern, wenn der gegen Sturm spielt, weil das scheint schon ein guter
zu sein. Bin ich bei dir. Hat am Sonntag in Hartberg ein 3:0 3 Tore erzielt. Das ist ein Unterschiedsspieler. Nicht umsonst holt sich den Werder Bremen. Übrigens kein Spieler, der diese linearen Entwicklungen hat, war nie in einer Akademie und hat den Weg über den Amateursport gesucht, über die dritte Liga und so weiter. Und das ist aufgegangen über Ried zu Rapid und ins Nationalteam und jetzt ins Ausland. Das hat ihn ein bisschen zurückgehaut, diese verbalen Entgleisungen. Ich sag mal so, er antwortet im Moment, glaube ich, umso mehr mit sportlichen Leistungen. Möglicherweise hat er eine klitzekleine Chance auf die Europameisterschaft. Hängt natürlich auch davon ab, ob dieses Thema für Rangnick abgeschlossen ist oder eben nicht. Und hängt auch davon ab, ob der Kader jetzt wird ja mit der UEFA verhandelt, weil ja da die Holländer, also der Koeman, gesagt haben, ob der Kader 23 oder 26 Mann stark sein darf. Dann wird es ja 3 weitere Plätze geben und dann ist eben die Frage, ob er da noch aufspringen kann. Ansonsten, glaube ich, sehe ich es jetzt unabhängig von dieser Causa da im März, sehe ich es deshalb auch schwierig, weil er eben im Herbst zwar immer wieder dabei war, aber es einfach einige andere Spieler gibt, die ohnehin noch nicht fix dabei sind. Also ein fantastischer Spieler aufgrund seines Dribblings, seiner 1-gegen-1 Stärke und auch seines guten Abschlusses. Ja, und damit ist er natürlich auch ein Qualitätsspieler, der die deutsche Bundesliga durchaus bereichern kann.
Was ich gesehen habe, und da bin ich irgendwo in Florida tatsächlich auf so einem kleinen Hausboot gewesen. Das VPN hat wunderbar funktioniert. Ich habe das 2-1 von, na, da war es 2-0 was, in der Slowakei gesehen. Was ich nicht gesehen habe, war das 6-1 gegen die Türkei, wo wir natürlich, ich glaube, wie heißt da nochmal, die Tagespresse heißt, glaube ich, diese Satire-Geschichte. Ja. Wo die dann geschrieben haben, Österreich enttäuscht gegen die Türkei, das 1-0 fällt erst in der dritten Minute. Also es war bei beiden Spielen so, dass du den Spielverlauf nicht besser hättest malen können. Baumgartner nach 8 Sekunden, glaube ich, da in der Slowakei und dann Schlager ganz, ganz früh gegen die Türkei. Wird das bei uns, also von dir sowieso und von den Experten sowieso, aber wird das richtig eingeordnet von allen, dass man bei der EM gegen Frankreich, gegen Polen und gegen die Niederlande nicht zwingend damit rechnen kann, dass wir quasi mit einem 1-0 starten? Oder ist irgendwie, ist Optimismus berechtigt, Martin, wenn wir auf unsere Mannschaft schauen?
Also, da können wir das kurz zusammenfassen. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Zugänge. Manche sehen natürlich nach solchen Ergebnissen, und man darf nicht vergessen, im November gab es ja auch einen Sieg gegen Deutschland. Österreich natürlich auf einem Level, wo man träumen möchte. Ich bin eher immer der Realist und sag's mal so, ich hoffe, dass all das Spielglück, damit meine ich nicht nur die Tore zum absolut frühesten Zeitpunkt, Stichwort Slowakei oder sehr frühen Zeitpunkt gegen die Türkei, sondern auch Schiedsrichterentscheidungen, Stichwort gegen die Türkei, beim Stand von 3-1 gibt es eine Chance oder ein Tor für die Türken. Das italienische Schiedsrichterteam zieht aber dieses Tor zurück, weil in der Aktion davor ein Foul war im Strafraum der Türkei und gibt Elfmeter für Österreich. So, und dann trifft, weiß nicht, war dann der Gregoric oder was dann schon der Baumgartner, egal, es war, glaube ich, 2 Strafstöße insgesamt. Und auch der zweite. Also ich will damit nur sagen, ich hoffe, dass all das sogenannte Spielglück nicht im März schon für dieses Jahr 24 aufgebraucht ist, sondern dass es da noch ein wenig gibt für die Europameisterschaft. Das ist das eine. Und das andere ist, die Türkei, die Slowakei und auch das deutsche Team im November 2023 sind meines Erachtens nicht die Gegner wie Frankreich 2024. Das wird ein anderes Spiel. Frankreich ist auch gefährlich, gerade wenn Österreich presst, und Österreich geht sehr hohes Risiko und dann sind Räume offen und wir kennen einen Stürmer im Dress von Frankreich, der eine gewisse Grundschnelligkeit hat. Das heißt, nicht einfach, und vor allem, wenn du das erste Spiel verlierst, dann bist du gegen Polen unter Zugzwang. Denn Fakt ist, du wirst, ich sag mal, mit 4 Punkten, also mit 3 Punkten kannst du nicht, bist du Dritter und wirst du vielleicht einer der 4 besten Dritten sein, aber mit 4 Punkten bist du fix im Achtelfinale. Also es ist eine schwierige Gruppe, vielleicht sogar die unangenehmste, und deshalb heißt es am Boden bleiben. Und ich glaube, es sind vor allem die Spieler, die sehr selbstkritisch waren, auch nach dem 6-1. Xaver Schlager hat gesagt, wir dürfen uns da jetzt nicht blenden lassen, der Spielverlauf war für uns und so weiter. Also die sind fast noch ruhiger als die Öffentlichkeit.
Herr Martin, du kennst beide aus Österreich gut, weil sie bei Salzburg gearbeitet haben. Ralf Rangnick jetzt auch als Bundestrainer oder als Nationaltrainer in Österreich. Kannst du dir Ralf Rangnick oder Roger Schmidt beim FC Bayern als Chefcoach vorstellen? Und wenn ja, welchen eher?
Ja, Roger Schmidt bringt immer Jens Huber ins Gespräch, ist mir schon
aufgefallen. Nein, Jonas Friedrich war das. Das war Jonas Friedrich.
Ja, okay. Also vorstellen kann man sich viele. Ich glaube auch, wenn man so hört, dass bei den Bayern das ein oder andere sich verändern soll im Sommer, auch was die Kaderzusammenstellung betrifft, dann ist alles denkbar. Bei Ralf Rangnick, also Roger Schmidt, sage ich mal, ist wahrscheinlich dann insofern die einfache Variante, weil Roger Schmidt ist Trainer und übernimmt dann die Verantwortung, so wie man das durchaus erwarten kann. Bei Ralf Rangnick ist es eine andere Situation. Egal, wo Ralf Rangnick meist hingeht, dann geht es um prinzipielle Veränderungen auch. Und deswegen würde es mich überraschen, dass der FC Bayern mit ihm planen sollte, aber nichts ist ausgeschlossen, und b, ob auch Ralf Rangnick in diese Richtung denkt. Denn Fakt ist, es ist eine erfolgreiche Europameisterschaft, und ich gehe mal davon aus, dass die Bayern schon vor Beginn der Europameisterschaft wissen, wer ihr Trainer ist. Ist es eine erfolgreiche Europameisterschaft, dann hat Rangnick vielleicht danach hier ganz andere Möglichkeiten. Also nicht, dass der FC Bayern keine Möglichkeit ist, aber vielleicht ist er auf den Geschmack gekommen, Stichwort Nationalmannschaft, und da gibt es ja vielleicht noch andere Optionen. Insofern würde es mich überraschen, Aber was weiß man schon? Die Bayern haben ja in den letzten 12 Monaten viele Überraschungen geliefert, ja, bis hin, dass Nagelsmann vielleicht auch wieder ein Thema ist, ne?
Ja, sehe ich natürlich zu 100% so wie du. Ich glaube, Rangnick macht gerne Dinge, wo ihm keiner reinredet, und in Bayern reden ihm ungefähr 8 Leute gleichzeitig rein. Deshalb sehe ich da auch eher Roger Schmidt oder vielleicht Julian Nagelsmann und Rangnick als deutschen Nationaltrainer. Wahnsinn, so viele Möglichkeiten. Martin, ich danke herzlich. Martin, der einzige Mann mit funktionierenden Autoreifen. Auf dass es so bleibe. Kurze Pause, Big Show 655.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball, und ihr hört Sport Radio 360.
Big Show 655, weiter geht's in unserer kleinen, sympathischen Familienshow mit dem großen Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen jetzt.
Was muss Edin Terzic tun als BVB-Trainer, dass du sagst nach dieser Saison, es war toll mit dir, Edin. Du bist ein BVBler durch und durch, aber wir kommen einfach eigentlich keinen Schritt weiter. Halbfinale Champions League Qualifikation, das ist, glaube ich, sowieso selbstredend, Champions League Qualifikation. Aber ich spüre irgendwie als leichter Sympathisant des BVB, dass man vielleicht was ändern müsste. Was spürst du als etwas größerer Sympathisant des BVB?
Ja, ich spüre, dass er die Mannschaft nicht hundertprozentig hinter sich hat. Und dass da irgendwie, also es gibt ja Gründe, warum man Sahin und Bender in der Winterpause geholt hat. Und das hat natürlich mit der Person Terzic zu tun. Unter Umständen auch im Taktikbereich. Das ist wohl nicht seine ganz große Stärke, dass er Stallgeruch hat. Das ist unbestritten, das ist klar. Aber ich glaube, das ist auch nicht alles, also mal ganz im Ernst. Und ansonsten ist das ein feiner Mensch. Das ist auch das. Die Sache ist ja immer die. Ich muss momentan so viel über Trainer reden, weil auch im Basketball ständig überall neue Trainer kommen. Alle fragen mich immer, ja, mit dem Trainer. Man tut sich ja immer schwer zu sagen, ja, der taugt nichts, weil da geht's um den Job einer Person, ne, irgendwo. Auch wenn der Terzic natürlich safe ist, weil er da schon Millionen verdient hat. Deswegen, und ich kenne den ja gar nicht. Und ich war auch noch nie bei dem im Training. Ja? Ich war aber noch nie bei irgendeinem Trainer im Training. Auch beim Basketball nicht.
Moment, was, du warst ja, nie bei Sveti Pesic, da war ich sogar schon mal im Training.
Ja, ich war beim Medientraining war ich auch schon ein paar Mal. Medientraining, das ist Käse. Also da laufen die halt rauf und runter und in der Mitte steht einer und sagt nichts. Also das ist völliger Nonsens. Das machen Vereine, das ist auch gut und man hat das Gefühl, man wird wahrgenommen als Journalist, aber inhaltlich bringt dir das zero, also wirklich zero, null. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, das ist ja alles nur vom Hörensagen. Ja, und wir Journalisten kriegen Sachen, die sind 3-mal gefiltert, 4-mal gereinigt und wenn du Glück hast, ist es ganz nah dran, mal 1-2 Ecken, und dann macht man natürlich daraus ein Riesending. Weißt du, was ich meine? Also
ja, klar.
Ja. Ich habe ein Inside-Ding gehört, so sage ich mal, okay, der Trainer kommt und das ist absolut sicher, oder der Trainer ist der raucht 50 Zigaretten am Tag oder so. Das, wenn man das mal hört, denkt man sich, oh, das ist ja eine geile Info. Aber um das wirklich beurteilen zu können, fehlen einem die Sachen. Was man über Terzic hört, ist, dass das im taktischen Bereich nicht der absolute Wahnsinn ist und dass man das eigentlich so nicht machen kann. Das ist zu wenig. Und soll bei Sahin anders sein und das soll bei Bender anders sein, und deswegen sitzen die da und taktieren damit rum. Dass das ein feiner Mensch ist, ist, glaube ich, unbestritten. Das merkt man ja auch. Das ist ja, ne? Aber das ist eben das Problem beim Trainerjob. Ich glaube wirklich, den Job gibt es in der Bundesliga 18 Mal, beim Basketball 18 Mal, beim Handball 18 Mal. Und ja, jetzt sind wir bei, wie viel sind das? 3 mal 18? Gott. 54 Jobs in ganz Deutschland. Und du hast schon die 3 wichtigsten Ballsportarten komplett abgebildet. Also das ist schon hart, da auf Dauer den Lebensunterhalt von zu bestreiten, wenn du jetzt, sagen wir mal, auf Deutschland angewiesen bist.
Jetzt haben wir das letzte Mal vor 2 Wochen, war es noch nicht ganz fix, dass Anton Gavel nach Bamberg geht. Jetzt geht er nach Bamberg. Wie funktioniert das denn augenblicklich in Ulm mit ihm? Ist das noch das letzte große Hurra? Die sind jetzt gerade 6. in der Tabelle. Und er erreicht die Mannschaft noch? Also kann man natürlich auch nur von außen beurteilen? Schon.
Ja, das ist, also da würde ich auch, das würde ich auch mal gar nicht so hochhängen. Zum einen hast du natürlich auch viele Spieler dabei, denen ist das völlig egal, wer da im nächsten Jahr Trainer ist, weil die selber unter Umständen auch nicht mehr da sind. Das ist ja diese hohe Fluktuation beim Basketball plus der Tatsache, dass in Ulm Spieler es immer wieder schaffen, innerhalb eines Jahres eben auch sich so ein bisschen auf der Bühne zu präsentieren, ihren Marktwert zu verbessern. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort Leistungsträger von dieser Saison im nächsten Jahr nicht mehr da sind. Das ist aber auch ganz klar deren Konzept. Das nehmen die in Kauf. Nur deswegen bekommen die eben auch Spieler, die jetzt wie so ein Trevion Williams, wo man denkt, naja, der ist ja eigentlich viel besser. Und dann hat er die Chance, das mal zu zeigen. Und dann ist er natürlich im nächsten Jahr, weil der in Podgorica das Dreifache verdient, ist er dann weg. Hm. Und mit denen darüber zu reden, weißt du, im nächsten Jahr kommt Ty Harrelson aus Vechta und der Tonno, der geht. Und dann wird er sagen, hä, was? Das ist mir doch egal. Also ich frage, mein Agent ruft mich.
Wer ist Tonno, wer das dann fragt? Genau. Ich hab mich gar nicht wahrgenommen in dem Jahr.
Tonno, den ich dachte, das ist der Herr Gavel. deswegen, nee. Also da sind die auch Profis. Das wäre ja Quatsch. Du kannst ja deswegen nicht. Ich meine, selbst in Liverpool, ne, wo du also die spielen ja auch normal weiter und da geht halt Gott. Also da geht halt nicht ein Trainer, da geht halt eine Institution. Aber das ist halt, also das sind Profis. Das ist.
Wo siehst du denn, weil ich habe das auch gerade, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem glorreichen SK Buntigammer Sturm Graz gerade.
Wie heißen die?
Das ist der SK Sturm, aber in Österreich weißt du ja, dass der Sponsor manchmal mit reingenommen wird. SK Buntigammer, wie das Bier Sturm Graz. Und die haben einen wunderbaren Sportmanager, der heißt Andreas Schicker und der schafft es immer wieder, Spieler nach Graz zu holen, die echt gut sind, die zu gut sind eigentlich für Sturm, die aber irgendwo bei Arsenal meinetwegen, da gibt's jetzt einen Dänen, der heißt Mika Biret, der ist sehr gut, ja, aber der wird nur ein halbes Jahr da sein. Und mir fehlen schon langsam die sogenannten Identifikationsfiguren, die eben auch wirklich mal ein bisschen länger bleiben. Gibt's denn in der Easy Credit BBL, hat denn jeder Verein, jeder Club mindestens eine Identifikationsfigur? Wer ist das denn beim FC Bayern? Ist das der Lucic beim FC Bayern Basketball? Gehen weiß man in München in der Fußgängerzone. Also früher hätte ich immer gesagt, okay, Steffen Hartmann ist zwar später in seiner Karriere nach München gekommen, aber irgendwie hat man gesagt, okay, Identifikationsfigur. Wie hieß nochmal der Bürgermeister von Oldenburg? Jetzt Ricky Paulding, oder? Hieß er nicht Paulding?
Paulding, genau.
Gibt es sowas überhaupt noch, oder ist die Fluktuation in der Easy Credit BBL auch schon so groß, dass das gar nicht funktioniert? Per Günther in Ulm zum Beispiel, das wäre
genau. Einer, ja. Also tatsächlich hast du die beiden Namen aufgezählt mit Paulding und Günther, die das über ein Jahrzehnt für ihren jeweiligen Club verkörpert haben. Das gibt es in der Form nicht mehr. Und das hat genau eben diese Gründe, dass in der Liga selber die BBL ist jetzt nicht eine Liga, die, was Spielergehälter angeht, mit Geld um sich schmeißt. Also du bekommst schon als guter Spieler immer wieder auch mal die Chance, dich finanziell zu verbessern, wenn du ins Ausland gehst. Und bei den Münchern ist es so, ja, Lucic ist so ein bisschen der Franchise-Player, weil er auch mit am längsten jetzt mittlerweile da ist, und der Kapitän der Mannschaft. Ich glaube trotzdem, dass die Fans eher einen Andi Obst wahrnehmen oder einen unserer drei Weltmeister, die da spielen, Giffey oder Bonga. Ich glaube, Obst am ehesten, ich glaube, dass wenn du eine Umfrage machst unter den Bayern-Fans, die in der Halle sind oder wo auch immer, und würdest eine Umfrage machen, wer ist dein Lieblingsspieler aus der ganzen Mannschaft, dann würde Andi Obst das gewinnen. Weil Lucic steht für wahnsinnig viel, für Kampf, für Einsatz, für Basketball-IQ. Aber er hat nicht diese totale Nähe. Ne? Also er ist ja nicht einer, der so super nahbar ist und dann diese ewigen Diskussionen, die es über Jahre gab, spielt er sauber, spielt er unsauber, Das mag bei einigen Fans auch so ein bisschen hängen bleiben. Aber natürlich ist das eine coole Socke, ein herausragender Spieler und auch zu Recht der Kapitän der Mannschaft, weil der wirklich auch weiß, wie es geht. Ja, also der weiß, wie man Spiele gewinnt. Das ist ja wahnsinnig wichtig. Und der kann mit dazu beitragen, die Hierarchien im Team zu bilden, die Rollen zu definieren. Das ist schon ganz klar. Ich glaube aber nicht, dass er richtig, dass er die totale Identifikationsfigur des FC Bayern ist. Und die in anderen Teams ist es ähnlich. Also auch da haben wir halt einfach eine hohe Fluktuation. Bei Berlin funktioniert es noch mit den Berlinern, die da sind, also Malte Delo, Jonas Matissek, Tim Schneider, weil das eben einfach Teil der Vereins-DNA ist, junge Spieler, die da noch tatsächlich auch noch aus Berlin kommen, längerfristig am Club zu halten. Aber auch da merkt man, dass es schwieriger wird, weil gar nicht mehr so viel nachkommt und weil natürlich auch die Identifikationsfigur überhaupt wäre wahrscheinlich Johannes Thiemann. Der ist aber auch noch nicht so lang, also er ist auch schon eine Zeit da, aber der wird unter Umständen den Verein noch verlassen. Genau, aber du hast völlig recht, die Fluktuation insgesamt bei den Vereinen ist zu hoch. Das ist ein generelles Problem in der BBL. Also mich wundert das auch in Bonn zum Beispiel. Die haben die komplette Mannschaft ausgetauscht. Also wirklich, da blieb keiner, kein einziger Spieler. Und dann haben die trotzdem die Halle halbwegs wieder voll bekommen und haben jetzt gestern Champions League Viertelfinale Hinspiel, also erstes Spiel gehabt gegen Peristeri, griechisches Team, haben dort hoch gewonnen, beziehungsweise haben gewonnen und da ist die Halle voll. Ja? Und das ist ein Zeichen, dass das geht bei einer Fankultur, die wirklich krass ist. Ja? Und dazu zählt Bonn zum Beispiel. Also da kannst du wirklich einfach 12 Leute hinstellen, die kommen trotzdem alle, weil die einfach den Verein und das Spiel mögen. Aber das fehlt uns natürlich. Ne? Das ist unbestritten. Ja. Gibt's im Fußball aber auch nicht mehr so viel, wie man mal dachte. Ne? Also natürlich fällt dir beim FC Bayern sofort Thomas Müller ein. Klar, das ist die Identifikationsfigur des FC Bayern. Aber wenn ich jetzt mir Dortmund angucke, nimmst du Mats Hummels? Der war doch ein paar Jahre in München. Taugt der? Ist das Aushängeschild, das Vorzeigegesicht des BVB? Wüsste ich jetzt so. Marco Reus,
für mich ein Gladbacher, Marco Reus, immer noch.
Ist für viele noch, siehst du, für dich ist er ein Gladbacher, für manche ist er nicht derjenige, der so Erfolg oder ausstrahlt, der ja macht ja auch eher so sein Ding, hat man das Gefühl, der ist natürlich mit Herzen Borusse, also Dortmunder, also gebürtiger Dortmunder im Übrigen auch, also der ist natürlich schon da eine Identifikationsfigur. Aber irgendwie so richtig, ne? Also so viele gibt's da nicht. Nimm mir die Identifikationsfigur von, weiß ich nicht, Hoffenheim, Mainz, keine Ahnung. Meistens ist es bei Mainz der Trainer und die heißt dann wo. Also irgendwie ist das schwierig. Aber das ist beim Fußball auch manchmal egal, weil da kommen noch mehrere Faktoren dazu. Das ist einfach ein Spezialthema.
Einen habe ich noch, Jonas Richter, oder? Das kann man schon sagen für Chemnitz, oder?
Ja.
Unser lieber Freund Jonas Richter.
Genau, das ist tatsächlich, das ist sogar mit, glaube ich, das beste Beispiel in der Liga. Also gebürtiger Chemnitzer, nur in Chemnitz gespielt und auf dem beinahe Höhepunkt seines Schaffens den Verein im letzten Sommer nicht gewechselt. Krass, muss ich sagen. Da hätte ich also viel, viel darauf gesetzt, dass er zu Alba Berlin geht.
Mhm. Weiß man, dass Alba ihn wollte und er wollte nicht? Oder ist das nur ein Gedanke, den die Basketball-Experten hegen, dass er eigentlich gut zu Alba passen würde?
Also die haben sich mit dem beschäftigt. Das ist eine geile Aussage, ne? Weil das könnte ja bedeuten, dass der Sportdirektor nur einmal für 5 Sekunden dran gedacht hat. Da gibt's ja. Damit bin ich schon safe mit der Aussage. Ja,
natürlich, absolut.
Aber mir hat es niemand, also sie müssen sich mit ihm beschäftigt haben, weil sie auf der Position jemanden brauchen, weil sie gute deutsche Spieler brauchen, weil der perfekt in ihr System passt, also megamäßig. Also wenn die sich nicht mit ihm beschäftigt haben, dann das glaube ich einfach nicht. Das müssen sie getan haben. Und ich weiß nicht, was Chemnitz wird im finanziell da. Das ist schon spannend. Also ein Verein, der scheinbar doch auch ein paar Euro ausgeben kann, wenn man eben Spieler und übrigens auch den Trainer Pastore hat bis 27, glaube ich, verlängert. Der ist jetzt auch schon seit 20, weiß ich nicht, 12, 13 oder so da. Oder 14, ich weiß nicht genau. Das ist auch nicht, also das ist schon sehr, sehr gut. Sehr gut mit diesen Identifikationsfiguren zu verlängern, die eben auch Leistungsträger sind. Aber ja, viele haben wir nicht.
Michael, wer wird absteigen? Ganz kurz, bevor ich noch die große Abschlussfrage stelle. Weil es ist ja da unten dann doch, ich meine, es könnte Rostock treffen, es könnte vielleicht sogar noch Göttingen treffen, aber es sind ja 5 Mannschaften, 6 eigentlich, mit dem MBC auch noch, die ganz, ganz in big trouble sind. Wen wird's treffen?
Ja, die Frage beschäftigt mich natürlich schon sehr intensiv, weil ein guter Freund von mir ist ja der Sportdirektor in Heidelberg, der Birdie, der Alex Vogel. Und wir sprechen natürlich viel über die Situation da unten drin und wer, wieso und was alles nicht funktioniert und jenes super, super schwer einzuschätzen. Was wirklich krass ist, dass 3 Teams über Ostern jetzt nochmal verpflichtet haben, also Crailsheim, Tübingen und Rostock, haben nochmal nachverpflichtet. Nach Rostock geht Augustin Rubit, also der Bayern-Spieler.
Der sagt mir was, sagt sogar mir was, ja?
Ja, dem ist vor 1/4 Jahr ist dem die Achillessehne gerissen. Ich glaube, es ist jetzt so lange her, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber irgendwie so in dem Bereich, so 12, 13, 14 Monate in dem Dreh. Und der war logischerweise so lange weg und war jetzt im Aufbautraining. Der war in München immer wieder auch zum medizinisch und blablabla. Der ist jetzt 34. Mit 34 von einem Achillessehnenriss zurückzukommen, ist eine ganz krasse Geschichte. Das ist Wahnsinn. Ja, und der trudelt jetzt in Rostock ein. Super spannend. Tübingen hat nochmal da am Rad gedreht. Crailsheim hat nochmal einen Guard geholt. Also, glaube ich, den 28. in dieser Saison, den sie da ausprobieren. Deine Frage zu beantworten. Also Heidelberg hat jetzt 3 Heimspiele in Folge gewonnen. Sie haben gegen 2 Teams da unten schon entweder den direkten Vergleich gewonnen oder ein Spiel gewonnen, haben Tübingen am letzten Spieltag zu Hause. Das könnte ein Do-or-Die-Spiel um Abstieg oder nicht gehen geben. Ich sehe Crailsheim als Absteiger, wenn ich mich festlegen müsste, und Tübingen. Aber da schwingt natürlich auch so ein bisschen mein Herzblut mit, weil ich nicht möchte, dass es dem Alex schlecht geht. Also, die haben auch schon echt eine Mannschaft zusammen mit sehr, sehr vielen Problemen dieses Jahr mit Verletzten und Trainerwechseln und einer, der nicht funktioniert hat und hin und her. Also eigentlich. In Tübingen habe ich relativ häufig gesehen, das finde ich krass. Die habe ich das erste Mal gesehen. Relativ am Anfang der Saison, Heimspiel gegen Berlin, haben sie verloren, aber lange gut mitgehalten. Da habe ich zu 100% gesagt, die werden never ever steigen die ab. Weil die vorne einen haben, der alles reinballert und hinten Defense klappt nicht, aber das wird schon. Die werden sich schon irgendwo zusammenreißen. Nee, Defense ist ein Höllenhaufen. Und nur einen Typ haben, der vorne alles reinballert, bringt nichts. Also da habe ich mich arg getäuscht. Die hätte ich nicht als Abstiegskandidat vermutet. Aber wird ganz eng.
Aber was, jetzt muss ich auch noch eine Zwischenfrage vor der Abschlussfrage stellen. Ist das Mangelverwaltung, was Alex Vogel da in Heidelberg machen muss? Weil natürlich die finanziellen Ressourcen ganz andere sind als wahrscheinlich selbst in Bamberg, genau, wo es runtergeht. Der muss also, was am Tisch runterfällt, muss er den besten Krümel finden, dann mal blöd ausgedrückt.
Ja, das ist jetzt sehr hart formuliert. Also natürlich kommen, ich glaube, das Hauptproblem war Mike McGurl, das war der Starting Point Guard zu Saisonbeginn. Der hat nicht richtig funktioniert mit allen Begebenheiten dort. Und das ist nun mal ein Point Guard in der BBL, ist nun mal ein wahnsinnig wichtiger Spieler. Der hat einfach da ein paar Spiele, das ging mit Theater hinter den Kulissen, bla bla. Dann ist er gegangen, geht nach Israel und macht seitdem 30 Punkte im Schnitt. Also der kann schon was, der wollte da nur. Und dann hast du 2 Spieler mit Kestelot und Coleman, die beide Starting-Five-Spieler sind. Kestelot wahnsinnig wichtig, Coleman wahnsinnig wichtig. die haben Season-Ending Injuries. Ja, die verletzen sich so schwer, dass sie bis raus sind, bis zum Saisonende. Dann hast du Zipser, der auch nicht mehr, der auch Verletzungsprobleme hat und auch nicht mehr der Alte ist. Also im Grunde hast du 4 deiner 5 Starter, mit denen du in die Saison gegangen bist und wo du im Grunde das gesamte Konzept aufgebaut hast, aus unterschiedlichen Gründen verloren. Und dann ist es tatsächlich mit den Budgetgrößen und mit den Möglichkeiten unfassbar schwer, adäquat gegenzuhalten. Und muss dann noch den Trainer opfern, ist jetzt ein hartes Wort, aber so ist es ja gewesen, holst dann noch einen neuen Trainer, der also nochmal ein komplett neues Spielsystem dahin ballert. Auch das ist dann immer so eine Geschichte, wie wird das von der Mannschaft umgesetzt. Also hast einen Spieler erstmal ausgemustert, den holst du wieder zurück und so eine Dauerunruhe. Insofern, also da ist Alex, da muss ich mir einfach mal zur Seite springen. Da bist du hilflos nicht, weil das ist er nie, aber das ist schon wirklich tough. Ja, das ist Rudern vom Feinsten, ja.
So, jetzt die Abschlussfrage. Michael, ich habe gelesen, es wird eine dritte Staffel, mindestens eine dritte Staffel von The Bear geben. Ist das eine?
Ja, ich dachte, du sagst jetzt Ted Lasso.
Na, Ted Lasso gibt's ja schon 3. Da gibt's ja schon. Ich hab die dritte noch nicht gesehen, ehrlicherweise. Ich habe nur diese Szene gesehen, wo er die Dartspfeile wirft.
Du hast die letzte Staffel von Ted Lasso nicht gesehen?
Ich habe noch nicht gesehen. Nee. Ich habe kein Apple TV.
Die Ausrede ist natürlich total lächerlich.
Ja, natürlich.
Abonnieren klicken und lass es.
Ja, ich weiß. Ja.
Also diese 10 Euro, die kriegen wir auch noch hin.
Bitte, liebe Hörer da draußen, spendiert mein Apple TV-Abo. Aber dritte Staffel von The Bear. Ist das eine gute Nachricht, Michael? Ist es auserzählt nach 2 Staffeln?
Nee, das ist nicht auserzählt. Also, ich will hier nicht spoilern, aber der Schluss der 2. Staffel lässt viele Fragen offen. Und auf der Basis dieser offenen Fragen, also gerade im Beziehungsbereich, ist ja noch gar nicht viel passiert. Ne? Also generell in den beiden Staffeln. Das ging ja tatsächlich mehr um diesen Schuppen da und um, was gibt's denn auf dem Teller? Oder diese degenerierte Familie. Da gibt's ja auch noch viele Möglichkeiten. Und das ist ja nur eine. Da gibt's ja dann auch noch, ne, du kannst ja da auch noch mit den anderen Personen noch viel mehr arbeiten. Also die Staffel schreit nach mehr. Aber sie hat natürlich auch ein bisschen von der Art der Produktion gelebt, ne? Also dieses doch recht ungewöhnliche, diese Dramaturgie, die etwas ungewöhnlich ist, die Kameraperspektiven, die Schnittfolgen, das ist natürlich auch schon krass, ne? Also das allein dadurch macht das schon Spaß für jemanden, der jetzt wie ich auch eben, ne, mit Fernsehen zu tun hat und gerne so diese Bild und Sprache verstehen möchte. Allein vor dem Hintergrund wäre das schon eine schöne Sache.
Wir freuen uns drauf. Michael Körner, Big Show 655.
Ganz kurz, bitte. Wo bist du gerade?
In der Steiermark. Ich bin in der Steiermark.
Ich habe doch wieder irgendein Foto gesehen, wo du auf irgendeinem Tennisplatz stehst.
Naja, ich war letzte Woche in Miami und bin nicht nur auf dem Tennisplatz gestanden, sondern war auch bei den Heat, war schwer enttäuscht von der Stimmung.
Du warst bei den Heat?
Ja, ja.
Hast du das hier schon mal kundgetan in deiner Big Show, was du da erlebt hast?
Nee, noch nicht. Aber ich habe da noch einen NBA-Teil mit Sepp Dometro. Aber ich bin halt, weißt du, wenn man einmal in Bamberg war, in der guten Zeit in Bamberg, selbst wenn man beim FC Bayern Basketball war, dann habe ich den Eindruck, in Deutschland sind die Basketballfans viel, viel aufmerksamer als in den USA, vor allen Dingen die ersten 3 Viertel. Okay, am Ende hin, wenn es ein spannendes Spiel ist. Ich war da schon ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Aber ich hätte auch nichts anderes erwarten sollen. Die Leute sind zum Essen dort und zum Quatschen dort, aber nicht zum Basketball schauen.
Ja, genau. Dann gehen wir zum Baseball, da ist noch schlimmer.
Ich weiß, da war ich auch. Ich war beim Opening Day. Ich so, das ist ja das Gleiche. Ja. Alle sind zum Essen da. Aber niemand
alle nimmt zum Essen Sport da schauen. Und irgendwo wirft einer einen Ball auf irgendeinem großen Feld und nach 4,5 Stunden ist er wieder vorbei und man geht nach Hause.
So ist es. Genau so ist es. Ja, nichts anderes. Ja, ja. Na, jetzt bin ich wieder da. Ich bin in der Steiermark. The Alles Great klar. Michael Körner, Big Show 655, kurze Pause.
Hallo, hier ist Per Günther von Ratio Farm Ulm. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 655, weiter geht's mit dem Motorsport. Zum einen mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan.
Ja, schicke schöne Nach-Ostergrüße an euch.
Ja, und im österlichen Bremen, wo das Wetter ungefähr gleich bescheiden war, zumindest vor ein paar Tagen wie in München, ist Eddie Milke. Hi, Eddie.
Ja, das ist richtig. Das Wetter ist tatsächlich bescheiden, aber Ostern war auch für Motorradfans in Deutschland sowieso nicht unbedingt ein Fest der Freude, denn mit Entsetzen haben wir, und damit meine ich meine Kollegen, aus der IDM zur Kenntnis nehmen müssen, dass leider beim 1000-Kilometer-Rennen in Hockenheim unser 21-jähriger IDM-Supersportteilnehmer Troy Beinlich ums Leben gekommen ist. Tragischer Unfall, wie so oft. Troy Beinlich war da, ist da mitgefahren und wollte sich auf die Saison vorbereiten, ist gestürzt und ja, die ihm nachfolgenden Fahrer konnten nicht ausweichen. Troy Beinlich, super netter, sympathischer, 21 Jahre junger Mann aus Pößneck in Thüringen, seit 6 Jahren in der Supersport 300-Kategorie dabei. Und ja, unser Beileid geht an die Familie, die Angehörigen und die Freunde. Das ist eine Racerfamilie, die Familie Beinlich. Und das ausgerechnet noch vor der IDM-Saison, in der Saisonvorbereitung, so was Schreckliches passiert, ist natürlich fürchterlich. Also das war so mein Ostern, um euch mal einen Einblick in die ja, Landschaft zu geben. Das ist natürlich nie schön, wenn jemand, den man kannte, sein Rennen auf sein Leben auf der Rennstrecke lässt.
Ist so etwas, also wie es Eddie beschrieben hat, der Voice, das muss man dann als Rennunfall abhaken und kann man nichts machen oder könnte man schon was machen? Wir haben ja bei der Dakar gesagt, okay, da wird halt einfach zu schnell gefahren, aber so wie das Eddie jetzt gerade beschrieben hat, das ist einfach dann unfassbares Pech, oder?
Das ist eine Verkettung von wirklich blöden Umständen. Und es wirklich Pech hat mit weder mit der Rennstrecke noch mit der Rennkategorie was zu tun. Wir hatten es ja leider auch in der Motorrad-Weltmeisterschaft in den kleinen Klassen in der letzten Zeit öfter mal. Wenn halt tatsächlich im Pulk fahrend vor der Meute einer stürzt oder im Pulk, dann haben die danach folgenden Fahrer im Grunde überhaupt keine Reaktionsmöglichkeit. Und wenn der halt so stürzt, dass er quasi auf der Strecke liegen bleibt, dann ist leider eine Kollision unvermeidbar. Das ist, glaube ich, tatsächlich immanent. Da kannst du nichts gegen tun, weder vom sportlichen Reglement noch von der Technik her. Passive, aktive Sicherheit in Hockenheim, auch für Zweiradveranstaltungen, ist kein Thema. Dies war einfach nur gottmäßiges Pech, leider. Ist natürlich aber im Zweiradsport passiert ab und zu mal, weiß auch jeder, der da mitfährt, ist klar, dass bei solchen Dingen einfach der Blitz zuschlagen kann, aber wirklich tragischer Anfang der Saison, der Motorradsaison in Deutschland, keine Frage.
Wie ist so ein junger Mann aufgestellt gewesen? Eddie, ist das ein Privatfahrer, der mit privatem Geld sich eine Maschine da zusammengebaut hat mit einem kleinen Team? Oder wie sieht das aus in der IDM?
Also Troy Beinlich ist in unterschiedlichen Teams gefahren, ist auch schon mal fürs FIFA Racing Team gefahren, aber man kann bei der Familie Beinlich sagen, dass sie wirklich jeden Cent, weil sein Bruder fährt auch Motorradrennen. Der Papa ist seit vielen, vielen Jahren da involviert, die Mama auch. Also die Familie Beinlich hat wirklich alles, was irgendwie reingekommen ist, in den Rennsport gesteckt. Wirkliche Enthusiasten von der Picke auf dabei gewesen und wirklich dem ja, Motorsport ihr Leben gewidmet. Und umso tragischer ist das Ganze. Ich kann mal nur empfehlen, mal auf die IDM-Kanäle zu gehen. Es gibt auf YouTube auch ein sehr schönes Nachrufvideo. Und da wird auch nochmal eine Kontonummer eingeblendet, wenn man da ein bisschen Geld sammeln könnte, um der Familie in dieser schweren Zeit das Ganze ein bisschen leichter zu machen, damit wenigstens die Finanzen nicht auch noch ein großes Problem werden, wäre das aus meinen Augen sehr, sehr schön. Deswegen mein Aufruf, einfach mal alle unter dem Stichwort Treuen Beinlich bei YouTube nachgucken. Und wer da eine kleine Spende hinterlassen möchte, ist herzlich willkommen, hilft garantiert. Und ja, wie gesagt, mein Beileid und meine Gedanken gehen in Richtung Familie und Freunde. Das ist ein echter Schock.
Ja, ist natürlich schwierig, jetzt zum Sportlichen zu kommen. The Voice, lass uns mit dem Organisatorischen anfangen. Zweirad, ich habe gestern gelesen, dass Liberty Media, nachdem sie die Formel 1 sich unter den Nagel gerissen haben oder erworben haben, das Gleiche jetzt auch mit der MotoGP machen. Wird sich da
was ändern tendenziell, denkst du? Wird es ein Drive to Survive auch mit MotoGP-Fahrern geben? Was könnte sich da ändern? Was müsste sich ändern?
Also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt an dieser Stelle hier bei dir, lieber Jens, bei Sportradio, dass tatsächlich die MotoGP einfach eine unglaublich und unvergleichliche Show bietet. Deutlich besser zu sehen für den Fan von außen, ob an der Rennstrecke, ob am Fernseher, was die Athleten dort wirklich leisten. Und zwar ist es völlig egal, ob nun in der Superbike-Kategorie, Superbike-WM, die ja auch im Portfolio von Liberty mittelfristig sein soll, oder eben in der Motorrad-WM in den ganzen Klassen, inklusive auch Moto E. Anders als bei der Formel 1 wurde ja am Ende dank des Halo eine gute, sichere Erfindung, aber tatsächlich immer nur einen Zipfel vom Helm siehst, wenn die vorbeirasen, ist bei der MotoGP der Einsatzwille und die Action fantastisch. Du hast unglaubliche Charaktere, die du in der relativ reingewaschenen PR-Welt der Formel 1 so nicht hast, die eben auch tatsächlich Ecken und Kanten haben und die auch zeigen. Also die Vermarktung ist toll. Trotzdem, müssen wir sagen, ist die MotoGP als Königsklasse auf zwei Rädern etwa bei 30-35% des Aufmerksamkeitswerts gegenüber der Formel 1, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Formel 1 als absolute Königsklasse des Motorsports seit über 50 Jahren gibt. Das ist bei der Motorrad-WM in dieser Form nicht ganz so. Bernie hat da viel getan, natürlich jetzt auch Liberty Media mit ihrem Geld als Unterhaltungskonzern der USA. Dass man die MotoGP ein bisschen besser vermarkten kann, glaube ich schon. Aber Achtung, neben den großen kommerziellen Fortschritten der Formel 1, sollte man nicht vergessen, dass dies auch erstmal ein Kartellrechtsverfahren ist. Denn natürlich will Liberty Media das übernehmen. Aber ob das tatsächlich von den Wettbewerbshütern erlaubt wird, wir hatten da letzte Woche schon drüber diskutiert, das ist alles andere als sicher. Vergleichbares war es vor einigen, ich habe vor knapp 15 Jahren, als CVC auch mal beide Rennserien übernehmen wollte. CVC damals in Kooperation mit Bernie. Da gab es tatsächlich aus Brüssel dann ein Nein. Das hat die EU-Wettbewerbsbehörde nicht erlaubt. Ob das jetzt genehmigt wird bei etwas anderer Situation, weiß ich nicht. Aber es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis es endgültig in Tüchern ist, in trockenen Tüchern und genehmigt ist. Möglich ist natürlich eine mediale Aufrüstung, das ist ganz klar. Aber, und das weiß Eddie ganz genauso gut wie ich, es sind natürlich unterschiedliche Welten. Also wenn jetzt die Liberty Media glauben sollte, MotoGP ist wie die Formel 1 und mit einer Netflix-Serie können wir das genauso schnell in Sphären bringen, dass wir wieder Milliarden umsetzen. Das glaube ich einfach nicht, denn die Faszination der MotoGP liegt bei völlig anderen Akteuren und es ist eine ganz andere Fanszene. So viel Geld wie bei der Formel 1 mit den VIP-Gästen wirst du aus der MotoGP nicht rauspressen können, ist auch überhaupt nicht gewünscht, denn Motorrad hat eine ganz andere Vergangenheit, eine ganz andere Kultur auch. Also Liberty Media hat insofern einiges jetzt schon mal richtig gemacht, als dass sie tatsächlich Carmelo Ezpeleta weiter wohl als Chef halten wollen. Das, glaube ich, Eddie, ist eine gute Entscheidung, denn klar ist, du musst das, die Leute, die da seit Jahren in der Motorrad-WM das Sagen haben, die musst du weiter in Amt und Würden lassen und vielleicht nur helfen ein bisschen bei Promotion, vielleicht auch bei dem Finden von neuen Rennstrecken. Es gibt da ja noch einige weiße Flecken für die Motorrad-WM, die sich in der letzten Zeit ja vor allem in Asien ausgedehnt hat. Auch klar, weil da riesen Zweiradmärkte sind. Aber dass das jetzt einfach eine Win-Win-Situation automatisch ist, das glaube ich nicht. Motorrad-WM ist nicht mit der Formel 1 so unbedingt sofort 1:1 vergleichbar.
Ja, da bin ich genau deiner Meinung und was man ja schon gehört hat von Liberty Media, Greg Maffel, der Liberty-Präsident, hat das auch ganz klipp und klar gesagt, dass Carmelo Ezpeleta mit seiner Mannschaft in Amt und Würden bleibt. Denen gehören auch immer noch ein paar Prozent, ich glaube 16 sind es, die bei Carmelo Ezpeleta und seiner Crew bleiben. Es ist ja mittlerweile Family-Business für die Familie Ezpeleta, weil der Sohnemann da auch schon weitreichende Aufgaben übernimmt. Das gleiche gilt für die Familie Arroyo, die im TV-Segment der dort einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und macht. Also der Firmensitz wird auch in Spanien, in Madrid bleiben. Und ich glaube schon, dass man weiß, und wenn sie es nicht wissen bei Liberty Media, dann kriegen sie es spätestens von denen, die da jetzt mitarbeiten und die MotoGP zu einem ja wirklich sehr erfolgreichen Format gemacht haben. Dann kriegen sie es gesagt, dass man, um mal einfach das deutsche Rennen zu nehmen, den Sachsenring Grand Prix mit letztes Jahr 235.000 Zuschauern, nicht durch irgendeine Netflix-Serie oder durch irgendein neues VIP-Aufkommen zu einer völlig anderen Veranstaltung macht. Denn dann kommen die MotoGP-Fans nicht mehr in dieser Anzahl. Das hat alles in Deutschland schon mal gegeben. Denn wir fahren deshalb am Sachsenring, weil diese Kultveranstaltung sich wirklich ihren Ruf erhalten hat. Und die von der Dorna wissen das, warum da letztes Jahr 235.000 Fans gekommen sind. Das ist noch halbwegs Rennsport zum Anfassen. Das ist nicht eine aufgeblasene VIP-Veranstaltung, wie das eine oder andere Formel-1-Rennen, wenn ich da zum Beispiel an Monaco denke. Und die Motorradfans würden das auch nie im Leben bezahlen können, was in der Formel 1 bezahlt ist. Schauen wir mal, in welche Richtung da Veränderungen vorgenommen werden können. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass im Social-Media-Bereich der erfolgreiche Weg von Liberty Media in der Formel 1, der ja viel, viel mehr Sachen erlaubt, zum Beispiel, als das, was die Dorna aktuell in der MotoGP erlaubt, dass das zum Beispiel einer der ersten Änderungspunkte sein könnte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dadurch, dass man auch in Madrid mit dem Firmensitz, mit der Dorna, mit der Familie Espeleta und den anderen handelnden Personen da ja so eine Soft-Erneuerung vielleicht vornimmt von der MotoGP. Aber ich glaube nicht, dass man da alles über den Haufen schmeißen wird, weil das wäre definitiv ein Fehler.
Gut, dann, Eddie, verabschieden wir uns von dir. The Voice hat noch einen kleinen Auftrag hier. Eddie, herzlichen Dank. Bis nächste Woche.
Ja, da haben wir ja dann Texas MotoGP. Am Wochenende vertreibe ich mir die Zeit, indem ich bei den ersten beiden NLS-Läufen, unter anderem mit Timo Glock und David Schumacher zum Beispiel am Start angucken werde. Also langweilig wird mir nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Kein Thema. Danke, Eddie.
Danke auch.
So, und The Voice, du hast noch, du möchtest noch einen Teamchef ehren, der in dieser Woche von uns gegangen ist.
Ja, das stimmt. Das hat so ein bisschen was mit dem Grassroot Racing zu tun, also dem Graswurzel-Motorsport aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Denn Hugh Chamberlain ist gerade vor zwei Wochen jetzt gestorben. War ein Mann, der in England sehr, sehr populär war und dann auch in Le Mans, hat nämlich 18 Jahre dann tatsächlich auch ein eigenes Team in Le Mans mal wieder am Start gehabt. Und wenn Franzosen, der ACO, der veranstaltende Club in Le Mans, gilt ja dann durchaus als auch ein bisschen snobbistisch und ziemlich französisch arrogant von oben herab, aber wenn der einen dann immer wieder ehrt und ihn auch zu einer Le Mans Legend macht, obwohl er Gesamtsiege nicht geholt hat, dann ist es schon ein Zeichen der besonderen Wertschätzung. Und das gilt im Übrigen auch für viele Fans, die sich jetzt bei der Beerdigung rund um die Beerdigung von Hugh Chamberlain gemeldet haben. Ich habe den auch kennengelernt in meiner Zeit in England. Da ist er Sportwagen-Prototypen gefahren, ist übrigens selbst am Anfang auch gefahren, hat dann aber einen Partner gefunden, der das ein bisschen mitfinanziert. Das war Will Hoy, ein britischer Rennfahrer, der dann sehr gut wurde und dann ein britischer Tourenwagen-Champion viele Jahre später und Profi geworden ist. Und als er gegen Will Hoy gefahren ist, hat er tatsächlich in einem Pub mal gewettet, okay, wer von uns der Schnellere ist, soll dann nächstes Jahr auch fahren und der andere kümmert sich dann ums Team. Hugh Chamberlain, der über seine eigenen fahrischen Fähigkeiten gesagt hat, es war überschaubar. Als Teamchef ist er dann sehr viel erfolgreicher geworden, war immer unterfinanziert und hat es trotzdem geschafft, eben erfolgreiche Sportwagenteams am Laufen zu halten. Hat zum Beispiel mehrere Jahre auch das Lotus Sportwagen Werks GT Programm geleitet und verschiedenste Autos eingesetzt in verschiedensten Rennserien. Ich erinnere mich mal an ein Rennen, das war zur Langstrecken-Weltmeisterschaft in Silverstone. Da haben wir uns mit ihm unterhalten. Er war in seinem Overall, wie alle, die da in der Boxengasse rumgeturnt sind, weil bei Langstreckenrennen gibt es ja immer Auftankstopps. Und er war eigentlich als Fahrer zurückgetreten. Wir haben uns unterhalten, als das Rennen lief, ein 8-Stunden-Rennen. Und dann haben wir Tee mit ihm getrunken in seiner Box. Und dann kam plötzlich ein Auto angerast und hielt vor seiner Box. Es wurde sehr laut. Und dann hat er uns ganz, mein Freund Mark Cole und mich ganz kurz angeguckt und hat gesagt, sorry, gentlemen, I have to interrupt now, but I have to drive a race car. See you later. Und dann war er plötzlich an dem Fall wieder Fahrer, Mitfahrer Co-Pilot und ist tatsächlich dann, hat die Teetasse abgestellt, hat sich seinen Helm gegriffen und ist zum Auto gelatscht, ohne uns vorher zu sagen, dass er ja als Teamchef im Grunde an der Boxenmauer zu stehen hat. Also immer offen für jegliche Journalistenfragen, für jegliche Fanfragen, ungeheuer populär. Hat die Sportwagen-Weltmeisterschaft in der C2, die zweite Klasse, das hat 92 gewonnen, mit unter anderem dem Fahrer Ferdinand de Lesseps. Auch das ein ganz außergewöhnlicher Fahrer, denn dessen Onkel hat den Suezkanal gebaut und da gab es natürlich so viel Geld, dass Ferdinand als Enkel, das reiche Enkel, dann das Geld im Rennsport gelassen hat und das zu Hugh Chamberlain getragen hat und da ist er Weltmeister geworden. Auch mit Fermin Welles und Nick Adams hat man Sportwagen-Prototypenrennen gewonnen. Ein ganz, ganz toller Typ, der dann auch in den letzten Jahren immer noch im Radio Le Mans ein geliebter Ansprechpartner war und wunderschöne Geschichten über den Motorsport hat über Stunden erzählen können, ohne müde zu werden. Jetzt ist er altersbedingt im Alter von 82 gestorben. Hugh Chamberlain, der für den Motorsport tatsächlich so stand mit großer Passion, mit großer Leidenschaft, dass man mit wenig Geld auch große Dinge mit Engagement, mit Enthusiasmus und einer motivierten Truppe erreichen kann. Also außergewöhnlicher Typ, an den man an dieser Stelle nochmal kurz erinnert sein sollte.
Also allein der Name Hugh Chamberlain, der würde danach schreien, ihn zu adeln, weil Sir Hugh Chamberlain hätte noch besser gepasst wahrscheinlich.
Stimmt.
Kurze Pause und dann geht's weiter mit der Formel 1, mit The Voice und mit Stefan Edel.
Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Die Big Show 655 von Sportradar 63 geht weiter mit dem Motorsport. Stefan, der Voice Heinrich ist dabei, ich bin neu dazugekommen von Formel 1, dem Motorsport.com, Stefan Edel. Servus, Stefan.
Ja, hallo.
So, ich bin also in Miami und habe das irgendwie mit der Zeit verdödelt. Beim letzten Grand Prix sehe dann nur Rauch in den Motoren. Das Qualifying habe ich mir, glaube ich, angeschaut und das hat ja Max Verstappen gewonnen. Ihr habt letzte Woche, hat The Voice ja schon ein kleines bisschen drüber diskutiert, aber erstaunlicherweise, Carlos Sainz kommt vom Blinddarm zurück und hat jetzt, Stefan Ehlen, welche Aussichten auf ein Da Capo in Suzuka? Die Strecke liegt, glaube ich, wieder, also wenn Max Verstappen selbst sagt, das ist eine Strecke, die uns eigentlich ganz gut liegt, ist das ja eigentlich keine gute Nachricht für die Konkurrenz.
Ja, ganz genau so. Also tatsächlich ist Suzuka eine Paradestrecke für Red Bull, da kommt es sehr auf Aerodynamik an, es gibt ein paar richtig schnelle Kurven und das ist halt Aerodynamikland und da funktioniert der Red Bull einfach ganz, ganz außergewöhnlich gut. Das ist so der Idealtypus an Rennstrecke für dieses Auto, maßgeschneidert. Und ich glaube, Ferrari, die Hoffnung darf man haben, dass die dran sein werden. Aber dran heißt halt noch nicht auf gleicher Ebene oder auf Augenhöhe oder sogar vorbei, sondern die werden sich schon dahinter einsortieren müssen. Also wenn bei Red Bull nichts schief geht, dann dürfte Max Verstappen Favorit sein. Und dann ist eigentlich die große Frage, wie stark ist Sergio Perez? Also entweder gibt es einen Red Bull-Doppelsieg oder vielleicht kann ein Ferrari-Fahrer dann noch auf P2 reinfahren.
The Voice, bist du da auch so realistisch wie Stefan eben?
Ja, also die Rennstrecke liegt. Max Verstappen ist ja die Rennstrecke gefahren in einer 8 und eigentlich können nur Wetterkapriolen, glaube ich, ihn wirklich bremsen. Obwohl wir sagen müssen, wir hatten ja gar nicht mehr mit einem Ausfall bei Max und bei Red Bull gerechnet. Aber dieser Ausfall mit Motordefekt, das war jetzt der erste, glaube ich, technisch bedingte Ausfall seit 2 Jahren, seit 43 Grand Prix-Rennen. Mal abgesehen vom Speed im letzten Jahr war ja eben auch diese unfassbare Zuverlässigkeit so beeindruckend bei Red Bull. Aber klar ist das ja nach wie vor hinter den Kulissen ein Machtkampf tobt, der bisher wohl in so einem Putt geendet hat. Soll heißen, die britische Fraktion rund um Christian Horner, unterstützt von den thailändischen Inhabern gegen die Österreicher. Man hat sich möglicherweise jetzt, so wie ich es verstehe, darauf geeinigt, dass man Max erstmal die WM gewinnen lassen will und sich darauf konzentriert, was auch im Übrigen dann bei einem Gerichtsprozess reinkommt, den die Mitarbeiterin von Christian Horner ja jetzt bei einem Zivilgericht in Großbritannien angestrengt hat. Was dabei rauskommt, weiß man auch nicht. Aber dass das trotzdem auch ein bisschen Einfluss haben wird, ist klar. Deswegen geht ja auch die Gerüchteküche nach wie vor. Ist wild auf hoher Drehzahl. Suzuka allerdings als Rennstrecke, als Aufgabe, als Grand Prix, Stefan hat völlig recht, ist eine Oldschool-Rennstrecke. Da kommt ja ein hoher Reifenverschleiß dazu. Das sind alles Dinge, die der Red Bull-Wagen wunderbar kann. Wetterkaprion, ich glaube, es soll möglicherweise am Freitag und am Sonntag ein bisschen regnen. Ob das dann erst nach dem Rennen ist, bleibt abzuwarten. Wir hatten ja schon dramatische Regenrennen in Suzuka. Also das könnte vielleicht dann noch den Vorwärtsdrang stoppen, aber unter normalen Bedingungen glaube ich tatsächlich, dass Max Verstappen und Red Bull klare Favoriten sein müssen. Im letzten Jahr war es noch so, wir erinnern uns, da hat er in allen Bestzeiten, an allen freien Trainingsbestzeiten geholt, Pole Position und einen überlegenen Sieg mit fast 20 Sekunden Vorsprung. Es gibt wenig Grund, warum das in diesem Jahr etwas anders sein sollte.
Also wenn ich Regenrennen und Japan und dramatisch höre, denke ich natürlich sofort an 1976, als Niki Lauda in Fuji aus seinem Ferrari ausgestiegen ist und zu James Hunt gesagt hat, dann werd halt du Weltmeister. Hat er vielleicht nicht wörtlich gesagt, aber das war dann die Konsequenz daraus. Jetzt habe ich irgendwas von Reifenverschleiß gehört. Das heißt also, Stefan Ehlen, dass Haas eigentlich gar nicht anzutreten braucht.
Aha, dann bist du noch in 2023. Ah, okay. Weil 2024
du lebst kann in der Vergangenheit. Ich lebe in der Vergangenheit, na bitte.
Ja, weil pass auf, dieses Jahr kann der Haas nämlich Reifenverschleiß.
Ah, okay.
Cool. Ist unfassbar, aber tatsächlich haben die bisherigen Rennen gezeigt, dass man da einen Fortschritt gemacht hat. Also nicht nur ist dieses Auto insgesamt ein bisschen stabiler, weil in den Vorjahren war es ja auch so ein bisschen ein Running Gag, dass irgendein Leck garantiert auftritt bei Haas und irgendwo garantiert Flüssigkeit austritt. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders tatsächlich. Man hat sich da solider aufgestellt und siehe da, dieses Auto geht besser mit den Reifen um. Also man spricht jetzt sogar davon, dass man erstmals richtig eine Chance hat, da im vorderen hinteren Mittelfeld, ja so muss man sagen, mitspielen kann. Und das vordere hintere Mittelfeld, das ist im Prinzip die Region so um P11, P12. Also wenn vorne irgendwas nicht ganz nach Plan läuft bei Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin, dann ist Haas zur Stelle. Das hat man wunderbar gesehen in Australien. Das ist auch keine einfache Rennstrecke für die Reifen. In Suzuka wird es nochmal eine ganz andere Nummer, weil da die Querbelastung ein bisschen höher ist nochmal. Aber ganz grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass das dieses Jahr beim Haas funktioniert und dass die recht gute Chancen haben, da eben so ein paar kleine Punkte immer mal wieder abzustauben. Also ungefähr so wie Williams letztes Jahr, so muss man sich dieses Jahr den Haas vorstellen, glaube ich. Also die haben gewissermaßen die Positionen getauscht, wo Williams mit Alex Albon letztes Jahr so regelmäßig um den Dreh unterwegs war und da vielleicht mal eine kleine Überraschung gesetzt hat im Qualifying und im Rennen. Das kann dieses Jahr der Haas vor allem mit Nico Hülkenberg schaffen. Also die Aussichten aus deutscher Sicht, sie waren schon mal schlechter.
Man könnte auch sagen, es liegen jetzt Nico Hülkenberg über die Renndistanz keine Steine mehr im Weg.
Immerhin etwas. Wenn Stefan Ehlen jetzt sagt, die Aerodynamik bei Red Bull spricht ganz eindeutig dafür, dass die dort Favoriten sind. The Voice, gibt es noch ein zweites Team, das hauptsächlich von der Aerodynamik lebt? Ich nehme da vielleicht Mercedes mal raus aus dieser Gleichung.
Naja, die Mercedes und bei Aston Martin müssen wir sagen, dass die eigentlich ihr Fahrzeug ganz offensichtlich noch nicht so richtig verstanden haben in diesem Jahr. Bei Mercedes wirklich überraschend und die scheinen da tatsächlich ziemlich verzweifelt zu sein, was einen wieder zurückführt auf den Hinweis, den wir an dieser Stelle vor vielen Wochen ja schon gegeben hat, als diese Transferbombe geplatzt ist, Lewis Hamilton geht zu Ferrari, dass der Hamilton vielleicht schon ein bisschen was gewusst hat über den diesjährigen Mercedes und seine Zweifel ganz offensichtlich hatte an diesem Auto. Aktuell müssen wir sagen, klare zweite Kraft ist Ferrari und deswegen glaube ich, dass die, auch wenn sie jetzt nicht so wahnsinnig viel große Erfolge in den letzten Jahren in Suzuka erzielt haben, durchaus Grund haben, mit der relativ breiten Brust zu kommen, dass sie im Qualifying stark sind, vor allem ja immer wieder mit Leclerc, müssen wir sagen, aber natürlich hat jetzt auch durch dieses fantastische Comeback der Carlos Sainz ordentlich Selbstvertrauen getankt, überhaupt keine Frage. Wir sollten noch mal daran erinnern, dass er noch keinen Vertrag für nächstes Jahr hat. Aber die Fahrt war schon in Australien sehr beeindruckend. Und zu diskutieren wäre, ob ohne technisches Problem, also in diesem Fall tatsächlich den Defekt mit der Bremse bei Max, ob der ihn hätte schlagen können. Es wäre, glaube ich, ziemlich eng geworden. Das hat, glaube ich, Red Bull auch so gesagt. Also Ferrari hat sich über den Winter stark verbessert und eins muss man, glaube ich, Stefan, deutlich sagen, seitdem Herr Vasseur da wirklich am Arbeiten ist, geht's wirklich in die richtige Richtung für die Roten, oder?
Ja, tatsächlich ist er dieses Jahr so die erste Messlatte, die man anlegen kann bei Ferrari, weil letztes Jahr hat er im Prinzip ein fertiges Auto und ein fertiges Rennprojekt übernommen. Mhm. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, was seinen Schriftzug trägt. Und insofern macht sich das nicht so verkehrt, wenn es besser ist als letztes Jahr, weil das war im Prinzip noch das Erbe der Ära Binotto. Und jetzt ist es halt eben die Ära Frédéric Vasseur. Und das sieht bisher ganz okay aus.
Auch die Boxenstopps funktionieren zum Beispiel.
Immerhin das. Ich habe übrigens auf dem Rückflug aus Miami, wir sind mit Swiss geflogen und da gab es den Film Ferrari. Hat denn jemand von euch gesehen, von Michael Mann?
Mhm. Noch nicht.
Ist der relativ neu? Also weil The Voice, wenn da nur die Hälfte der historischen Details stimmt, und ich glaube, es stimmen 75-80%.
Ja.
Es, so ist es. Also es geht da um Millemia, 1957 war es, glaube ich, und dieses Gemetzel, das da unter, also das endet mit einem fürchterlichen Unfall auch, Spoiler Alert, aber dieser Verschleiß an Piloten, den wahrscheinlich nicht nur Ferrari, aber Ferrari wird halt thematisiert in diesem Film, aber den nicht nur Ferrari gehabt hat, der war in jener Zeit, ist ja unvorstellbar jetzt, wenn das passieren würde, was in diesem Film allein passiert, dass bei Testfahrten ein Pilot stirbt, dass bei der Millimilla dann auch ein Pilot stirbt, man würde den Rennsport ja einstellen, der Voice, wenn es heute gleich immer noch so wäre, oder?
Ja, politisch wäre das natürlich überhaupt nicht mehr durchsetzbar. Es hat sich Gott sei Dank wahnsinnig viel getan, über die Jahrzehnte. Aber 50er und auch Anfang der 60er Jahre waren nicht nur bei Langstreckenrennen, und Millimilla war ja quasi ein Straßenrennen auf abgesperrten, normalen Landstraßen. Also ein Wahnsinn an sich. Targa Florio im Grunde ganz genauso, was natürlich den Mythos auch ausmacht. Aber auch bei der Formel 1, die ja dann auf regulären Rennstrecken, für diesen Zweck gebaute Rennstrecken gefahren wurde, da ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Wir dürfen dann nur an die ganzen furchtbaren Feuerunfälle denken, die ja bis Anfang der 70er Jahre, Roger Williamson 1973 in Sandford, dürfen noch dran erinnern. Also es hat sich Gott sei Dank dramatisch viel getan. Und das ist auch wichtig, denn sonst gäbe es tatsächlich den Motorsport in der Form sicherlich nicht mehr.
Ja, ist die zweite Filmempfehlung in dieser Big Show 655. Der erste, der Union-Film im Kino, und Ferrari, also wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich glaube, Stefan Edel hat ihn ohnehin schon auf seiner Liste. Apropos sehenswert. Es scheint mir doch so zu sein, dass der Wunsch, Sebastian Vettel nochmal in der Formel 1 zu sehen, Stefan Edel, ja, immer größer wird, oder ist es jetzt nur ein kleiner Hype, wo ein alter Sack wie Hamilton, der ja, glaube ich, wirklich gut mit Sebastian Vettel ausgekommen ist, vor allen Dingen in der Spätphase ihres gegenseitigen Wirkens, dass der Hamilton sagt, na, wäre schon lässig. Ich würde es mir wünschen, dass Vettel zurückkommt. Wie realistisch ist es denn?
Ach, nicht so sehr, glaube ich. Also es ist vielleicht ein bisschen viel Wunschdenken dabei, und der Hamilton, der Vettel, die kommen gut miteinander aus, deswegen sagt man da schöne Worte hin und her. Aber ganz grundsätzlich hat Sebastian Vettel immer wieder betont, es gibt auch Dinge, die er nicht mag an der Formel 1. Also bei aller Liebe zur Formel 1 und bei aller Begeisterung für den Wettbewerb und für die Geschwindigkeit und für die Faszination und die Historie, er ist auch ein großer Kenner der Vergangenheit. Aber er sagt auch, hey, dann sind halt drei kleine Zwerge zu Hause, die sagen, Papa, du darfst nicht immer so lange weg sein. Und bei 24 Rennwochenenden jetzt wird es irgendwie schwierig zu argumentieren, dass er mehr Zeit für die Familie wollte, aber dann doch wieder Rennen fährt. Also das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren, und ich glaube auch nicht unbedingt, dass er bei den Teamchefs, die da Plätze frei haben, ganz oben auf der Liste steht. Also sicherlich, wenn man darüber reden kann, über Sebastian Vettel, Werbewirksamkeit, viermaliger Weltmeister und so, dann wird man Mittel und Wege finden, dass da was hingeht. Aber ich glaube, da haben andere Fahrer tatsächlich die Pole Position inne. Und Sebastian Vettel könnte ich mir eher vorstellen, bei dem, was er gerade auch ausprobiert hat, nämlich einen Test hat er gefahren für die 24 Stunden von Le Mans im Sportwagen. Das ist im Prinzip ein großer Einzelevent. Da macht man vielleicht ein, zwei Vorbereitungsrennen davor. Wenn man die ganze Saison fährt, selbst dann in der Langstreckenweltmeisterschaft, wären es
sieben
Rennwochenende oder genau. Sieben dieses Jahr.
Ja.
Das ist machbar. Das ist sozusagen familienfreundlich, ein Motorsportkalender sozusagen. Und insofern glaube ich, wenn er zurückkommt, wenn er nochmal aktiv Rennen fährt, dann macht er eher das. Entweder die komplette Saison WEC oder halt Le Mans. Und Formel 1 als Fahrer halte ich für eher ausgeschlossen. Was er aber immer wieder andeutet, ist, dass er tatsächlich mit den Verantwortlichen telefoniert, was er nicht konkret sagt, aber wohl andeutet und meint, es geht dabei nicht um den Cockpit, sondern es geht wohl eher darum, dass er mal wieder ein neues Projekt plant, so wie, ich glaube, im letzten Jahr war es im Herbst in Suzuka, dass er Bienenhotels bauen will an der Rennstrecke und dergleichen. Also ihm geht da ja viel rum im Kopf zum Thema Umweltschutz, zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es solche Projekte sind, die Sebastian Vettel mit der Formel 1 umsetzen will und nicht notwendigerweise die aktive Fahrerzeit.
Tja, Teamchef ist er wahrscheinlich noch herausfordernder, wenn es dann ist er 365 Tage im Jahr, wäre dann eingespannt. Und die drei kleinen Zwerge zu Hause würden den Papa noch seltener sehen. Und außerdem, The Voice, wenn man mal realistisch ist, es sind ja möglicherweise nur zwei Cockpits frei. Das ist das zweite bei Mercedes. Und das ist, wenn Daniel Ricciardo nicht seine Leistung schon langsam bringt, das Cockpit von Ricciardo. Sonst wird er keins frei werden.
Naja gut, wir wissen nicht, was tatsächlich mit Max Verstappen passiert. Das ist ja zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, den dunklen Wolken, die da über Red Bull aufsteigen, die durchaus nicht gelöst sind. Die Frage ist ja tatsächlich, und das ist im Grunde der Königstransfer, der entscheidende Schachzug bei der Reise nach Jerusalem, wer kriegt denn nächstes Jahr welches Cockpit? Also 13 Verträge laufen Ende des Jahres aus von den Formel-1-Fahrern. Insofern wird es da eine große Rochade geben. Aber alle warten momentan drauf, was macht Max? Denn der hat tatsächlich einen Vertrag mit Red Bull noch über Jahre, aber es sind diverse Ausstiegsklauseln drin, von denen bis auf die direkten Protagonisten, also der Verstappen-Clan, Christian Horner, Dr. Helmut Marko, keiner so richtig weiß, was da tatsächlich drin steht. Klar ist nur, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, nach dem, was passiert ist, dass ein Raymond Vermeulen, dass ein Jos Verstappen und ein Max auf Dauer tatsächlich mit Christian Horner zusammenarbeiten wollen oder können. Das kann ich mir nach dem, was da als Porzellan kaputtgeschlagen worden ist, eigentlich vertrauensvoll nicht mehr vorstellen. Klar ist auch, dass man jetzt erstmal diese Saison angeht und dass man auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit hat, eine Lösung zu finden. Und das hängt sicherlich auch, Stefan, kannst gern dann auch deine Meinung dazu sagen, mit Adrian Newey zusammen, denn dass der Weltmeistermacher ganz klar die entscheidende Figur, die technische Figur bei Red Bull ist, steht außer Frage. Und so wie ich höre, hat der auch keinen großen Bock mehr da drauf, was da passiert. Mit dem ganzen Ärger hinter den Kulissen, den ewigen Diskussionen, den Drohungen von Anwälten. Und ich weiß, dass es da auch attraktive Angebote gibt, vor allem von Aston Martin und Ferrari, Newey zu sich zu holen. Das sind auch Teams, die den Newey sich finanziell leisten könnten. Und ich glaube, dass Max Verstappen gut beraten wäre, sollte er Red Bull verlassen, dann vielleicht dahin zu gehen, wo Newey hingeht. Was meinst du, Stefan?
Ja, absolut. Ein paar realistische Optionen gibt's ja. Das naheliegende wäre jetzt, dem Lewis Hamilton eins auszuwischen und zu Mercedes zu gehen. Die würden das Gehalt problemlos zahlen. Das hat der Toto Wolff auch schon gesagt. Wunschkandidat Max Verstappen. Das andere wäre, und das steht mir so ein bisschen als Fantasie im Kopf rum, warum nicht komplett eskalieren und zu Ferrari wechseln. Die setzen dafür den Leclerc vor die Tür und die haben auf einmal Verstappen und Hamilton. Das wäre natürlich nochmal mega. Wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, aber du hast auch gesagt, dass mit Aston Martin ist vielleicht auch eine Überlegung wert, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Honda-Antriebe, die mag der Max Verstappen, da hat er gute Erfahrungen damit gemacht und Honda ist ab 2026 eben exklusiv bei Aston Martin. Die werden dann Werkstatus haben. Das ist das, was Max Verstappen auch unbedingt haben will. Und wenn dann vielleicht Adrian Newey andockt, der im Vorruhestand sozusagen nochmal ein spannendes Projekt haben will, dann wer weiß. Also ausschließen würde ich das nicht. Ich bin zu lange ein Verfechter der Theorie, der sagt, der Max Verstappen, der wird irgendwann sowieso woanders noch auf Titeljagd gehen, weil er es einfach nicht verputzen kann, dass er den Stempel hat, der ist nur mit Red Bull Weltmeister geworden. Insofern wird der Wechsel kommen, das ist nur eine Frage der Zeit und ich glaube es auch, so wie du es geschildert hast, Stefan, dass das jetzt eher schnell als später passiert, weil ja die Turbulenzen bei Red Bull, das ist nicht mehr zu kitten. Das Tuch ist sozusagen zerschnitten.
Dem hat heute sogar die kleine Zeitung Graz einen kleinen Absatz, eine kleine Kolumne gewidmet. Ja, und Stefan Ehlen setzt auf Eskalation. Da sind wir natürlich absolut dabei, solange das Ganze im sportlichen, ungefährlichen Rahmen bleibt. Danke euch beiden. Danke The Voice. Danke Stefan Ehlen. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 655.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 655. Wir machen weiter mit der NBA und mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hallo Jens.
Sepp, pass auf. Letzten Freitag war ich im Kaseya Center in Miami und habe mir dort angeschaut, die Miami Heat gegen die Portland Trailblazers. Das ist kein Spitzenspiel, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist 74-40 gestanden zur Halbzeit. Also dann weiß man alles für Miami. Was mich schockiert hat, und vielleicht hast du die Blazers öfter gesehen, ich jedenfalls nicht, was mich schockiert hat, war ganz ehrlich, diese technischen Fehler. Denen ist so oft ein Fehlpass unterlaufen, ein Ball aus der Hand, und Miami hat ordentliche Defense gespielt, aber auch nicht so, wie ich sie von ZSK Moskau in der Euroleague schon gesehen habe. Das ist echt frustrierend und ich war sehr, sehr enttäuscht, auf NBA-Level sowas zu sehen. Ist das gang und gäbe, dass einfach ja die Mannschaften, die unten stehen, auch deshalb unten stehen, weil sie einfach schlampig sind? Weil mir ist es schlampig vorgekommen.
Ich glaube, viel hat auch damit zu tun, wo die Trailblazers zu diesem Zeitpunkt in der Saison stehen. Es war das 142-82 Blowout Game, nehme ich an, ne?
Jawohl.
60 Punkte. Ja, das sagt dann eigentlich schon fast alles aus, wenn du deinen Gegner fast doppelst bei den Punkten. Aber nochmal, also bei den Trailblazers, man muss auch gucken, so wer sind die Jungs, die da momentan überhaupt noch im Kader stehen. Also DeAndre Ayton ist vermutlich noch einer ihrer bekanntesten Spieler, Scoot Henderson, der Rookie. Ja. Aber bis auf die beiden, also die meisten guten Spieler, Anthony Simons, Malcolm Brogdon, Shaden Sharp, Robert Williams, das sind eigentlich die Typen, die professionell genug sind, ein bisschen NBA-Erfahrung haben und die auch ein bisschen Skills aufs Parkett bringen. Und ohne die fehlt dir eigentlich so gut wie jede Qualität. Und sind wir ehrlich, die Portland Trailblazers sind seit Monaten hier am Panzer durch die Gegend fahren, Tank Commanders bis zum geht nicht mehr. In einem Jahrgang, der laut Scouts und Beobachtern zum schlechtesten aller Zeiten gehören wird, was so die Nachwuchsspieler aus College und International anbelangt. Das ist natürlich schlecht für die Blazers, aber das erklärt so ein bisschen, warum die Qualität so mega mies ist. Also wir haben ja jedes Jahr haben wir ein paar Teams, die tanken, bei denen es klar ist, da geht es um nichts mehr. Also selbst Play-In-Plätze sind längst weg. Und bei Portland war der Rebuild sowieso der Fokus. Ja, also selbst die Veteranen, von denen hat man ja eigentlich erwartet gehabt, dass ein Brogdon zum Beispiel, dass der getradet wird, vielleicht ein Jeremy Grant. Die haben keine Deals gefunden, die ihnen gefällt. Also Management in Portland ist auch katastrophal zurzeit. Aber so schlecht, wie du das leider erlebt hast, also es tut mir leid, aber wir hatten ja schon ein bisschen Späste gemacht im Vorfeld. Ja, genau. Das war nicht wegen dir, sondern die Blazers sind tatsächlich so mies unterwegs, schon seit Monaten. Und das gehört schon zum Schlechtesten, auch weil es da so ein bisschen an dieser Magie fehlt, die man bei Teams wie San Antonio zum Beispiel hat, aber auch bei anderen Teams, wo dann das Talent zumindest da ist. Also bei Portland, da fehlt es an allem, da fehlt es an Talent vor allem, selbst Scoot Henderson, also auch wenn der sich verbessert hat in seinem Rookie-Jahr, das ist wahrscheinlich nicht der Franchise-Player, den Portland da erwartet hat. Und dementsprechend passt halt dann überhaupt nicht zusammen und so erklären sich dann halt auch solche Leistungen. Also für die Blazers hätte die Saison am besten schon im Februar geendet.
3 Tage vorher, das möchte ich nicht zu meiner Entschuldigung, sondern ich beschuldige mich jetzt selbst, hätte ich die Chance gehabt, die Warriors dort zu sehen. Das war aber dann mit einem Tennis-Nachmittag, mit Einchecken ins Hotel und auch ganz ehrlich mit den Ticketpreisen. Da hätte ich für 2 Tickets noch knapp $300 bezahlt. Vielleicht hätte es mir das wert sein sollen, Steph Curry zu sehen. Aber gut, so. Das Playoff-Picture.
Ich glaube, der hat gar nicht so, also da hast du nicht viel verpasst. Also wenn ich mich richtig erinnere, das war ein schlechteres Spiel von Steph. Ich glaube, der hat nicht mal 20 Punkte erzielt, aber die Warriors trotzdem hoch gewonnen. Zeigt auch ein bisschen so die Volatilität von Miami, aber auch die Qualität von einem Team, das jetzt zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich wieder heiß läuft, wie in den letzten paar Jährchen. Und nicht vergessen, Miami ja an Indiana vorbeigezogen, jetzt Sechster im Osten und in 3 der letzten 4 Saisons bist du in die Conference Finals gekommen, 2-mal NBA Finals. Also das ist ein Team, das schreibt man gerne immer ab, weil man nicht aufpasst. Und dann, sobald März, April heranrückt, erinnert sich Jimmy Butler, dass er ein professioneller NBA-Spieler ist und dass er ein bisschen Gas geben kann. Und dementsprechend Miami auch dann die Heat immer am Kondition bolzen. Und wenn es dann Richtung Playoffs geht, dann sind die da. Also Miami, glaube ich, von den letzten 10 Spielen 7 oder 8 gewonnen, zum richtigen Zeitpunkt wieder unterwegs. Golden State, das haben sie zwar abgegeben, aber die Warriors sind natürlich auch am Fighten. Also die Warriors sind noch nicht mal sicher im Play-In. Hast du eigentlich solides Spielchen verpasst, aber jetzt auch nicht die große Steph-Show oder irgendwas Monumentales da, was dir durch die Lappen gegangen ist. Also ich habe gerade nochmal gecheckt, 17 Punkte, nur 3 von 10 Dreiern, da hat er schon bessere Shows abgeliefert. Er wusste, dass du nicht in der Halle bist, deswegen habe ich nicht
drin. Natürlich. das Lustige war ja, dass an diesem Nachmittag Carlos Alcaraz Tennis gespielt hat und dass Jimmy Butler, glaube ich, mehr Tennis gesehen hat in dieser Woche als der fleißigste Journalist. Jimmy Butler war, glaube ich, jeden Tag beim Tennisturnier in Miami. Und er ist auch Stammgast.
Ja, gegen die Warriors hat auch gefehlt. Da hat er gar nicht gespielt.
Ja. Ja.
Lieber US, Tennis geguckt, wie du.
Lieber Tennis, ja. Beim Tennis, bei den US Open ist er auch Stammgast. Und kennt der Sascha Zverev einigermaßen gut. Carlos Alcaraz, naja. So, jetzt hat gestern...
Okay, wieder was gelernt, wusste ich gar nicht.
Ja, doch. Er ist ein großer Tennisfan. So, jetzt habe ich gestern den ORF-Sport, ich bin in Österreich, im ORF-Sport gab es tatsächlich einen 2-minütigen Beitrag über die Rückkehr von Joel Embiid zu den 76ers, die im Moment auf Platz 8 liegen im Osten. Das sind ja, das muss man der Wahrheit die Ehre geben, 6 bis 7 Spiele stehen noch aus im Grunddurchgang. Die Sixers sind Stand heute jetzt auf Platz 8. Jetzt, Joel Embiid ist ein ehemaliger MVP. Ich gehe davon aus, dass er die Mannschaft besser macht. Um wie viel besser? So, dass sich die Bucks fürchten müssen.
Ja, schon. Also für Philly ist das eigentlich perfekt. In erster Linie ist natürlich die Hoffnung, dass Joel fit ist und dass diese Meniskusgeschichte, dass das nicht zu Verschlimmbesserungen führt und dass er dann wieder unter das Messer müsste, sondern dass das auskuriert ist. Die hatten ja diese Route gewählt, statt sich operieren zu lassen. Und so wie es aussieht, ist er fit genug, um zu spielen und nicht wieder auszufallen. Wenn er fit ist, dann ist Philadelphia eines der besten Teams der NBA. Joel Embiid war nicht von ungefähr einer der Top-MVP-Kandidaten und die Sixers mit ihm eines der besten Teams der Liga. Also egal, was man ja für fortgeschrittene Statistiken, Gewinnmargen etc. heranzieht. Und die Sixers ohne ihn natürlich in der Situation gewesen. Tyrese Maxey eine wunderbare Saison gespielt, zum All-Star gewählt worden, aber je länger die Saison gedauert hat, desto mehr hat Philadelphia natürlich gemerkt. So, die Defensiven sich immer mehr auf Maxey konzentriert, die Rollenspieler dann in Rollen gedrückt worden, die ein bisschen zu hoch für sie waren. Jetzt kommt mit Embiid einer der absoluten Topspieler der Liga zurück. Und auch wenn Philadelphia weiter unten startet, das ist natürlich ein Nachteil. Also je länger es dann in die Playoffs geht, hast du Auswärtsspiele mehr und Homecourt ist weg etc. Musst Stand heute, wie du schon sagst, ja auch von Platz 8 aus übers Play-In dann dich überhaupt erst qualifizieren. Aber du hast eigentlich nichts zu verlieren. Also Philadelphia hatte ja den Worst-Case-Super-GAU schon vor den Augen, dass Embiid nicht zurückkommt, dass er die komplette Saison ausfällt und dann, dass die komplette Saison im Eimer ist. Jetzt hast du mit ihm die Außenseiterchancen und musst eigentlich dich vor niemandem verstecken, weil du gezeigt hast, dass du alle Teams schlagen kannst. Milwaukee, Cleveland, Orlando, also wer auch immer dann auf die Sixers treffen würde, ich gehe davon aus, dass sie ein Play-In, also entweder direkt gegen Indiana oder wer weiß, vielleicht kommen sie auch direkt noch in die Playoffs. Das ist alles sehr, sehr eng beisammen da. Ja, also Cleveland 46 Siege, Orlando 45, New York 44, Miami 42, Indiana 43, aber mehr Niederlagen als die Heat und Philly 41, bei, wie du sagst, noch 6 Partien zu spielen. Also es kann noch alles passieren. Nichtsdestotrotz ist Philly mit Embiid ein unglaublich unangenehmer Gegner und eben auch so mit diesem mit der Leichtigkeit eines Teams, das eigentlich nichts zu verlieren hat. Denn wenn die Sixers jetzt rausfliegen sollten, ja, in Runde 1 gegen, sag ich mal, Milwaukee, dann wäre niemand jetzt geschockt. Also niemand erwartet jetzt von den 76ers, dass sie nach Monaten ohne Embiid jetzt den Push schaffen in Richtung Conference Finals, dort vielleicht sogar die Celtics herausfordern etc. Aber es kann alles gehen und die Sixers haben über Monate gezeigt, wie gut sie sind mit Embiid. Wenn er gesund bleibt, toi toi toi, dann ist es umso schöner für die Playoffs in den Eastern Conference unteren Runden. Und dann, ja, je nachdem, wie weit es nach oben geht. Also ich sag mal so, Milwaukee muss es auch erstmal schaffen. Die haben alle ihre Probleme, also all diese Teams, Milwaukee, Cleveland, Orlando, New York, da kann man überall den Kritiker raushängen lassen. Boston, das einzige Team im Osten, das eigentlich problemlos durch die Saison gekommen ist und nicht zu Unrecht als großer Favorit gilt. Aber ansonsten ist alles offen. Und gerade mit so einer Leichtigkeit, die Philadelphia jetzt wahrscheinlich an den Tag legen kann, die fühlen sich gut. Einer der besten Spieler der Welt ist zurück. Und für Philly ist ziemlich viel möglich, glaube ich, im Osten, egal von wo aus sie starten. Also das haben die letzten Jahre uns ja auch gezeigt. So mit diesem Play-In ist so ein bisschen Chaos reingekommen und gerade nach so einer Saison, wie Philadelphia sie gespielt hat, Elite mit Embiid, dann monatelang so immer mehr abgerutscht und jetzt kommt der Elite-Spieler wieder zurück und jetzt bist du eigentlich wieder das andere Team, das Super-Team, bist nur nicht ganz eingespielt, aber du weißt ja eigentlich ungefähr, was deine Qualitäten sind und wenn du den Knopf dann umgeschaltet bekommst in den nächsten 2 Wochen, dann hey, also da müssen sich die Gegner warm anziehen, selbst Milwaukee.
So, jetzt gibt's die goldene Regel von Markus Gaub und von mir, vom Anchorman und mir ist, dass wir sagen, in der Fußball-Bundesliga müssten eigentlich alle absteigen, die am Ende einer Spielzeit weniger als 34 Punkte haben. Du musst einen Punkt pro Spiel im Schnitt schaffen. Jetzt übertrage ich das mal ganz kurz auf die NBA und meinetwegen auch auf die NFL und sage, Teams, die einen negativen Rekord haben, haben nichts in den Playoffs verloren. Warum sage ich das? Naja, weil die Bulls und die Hawks im Moment in den Playoffs stehen mit jeweils deutlich negativen, relativ deutlich, 4 Spiele unter 500. Würdest du sagen, es wäre nur gerecht zu sagen, Freunde, nein, ihr spielt da nicht, ihr fliegt beide raus. Weil sie eben, es müsste doch eine Regel geben zu sagen, nur positiver Rekord qualifiziert für die Playoffs.
Ja, und nicht nur der Record, sondern auch wenn wir dann auf die Point Differential, ne, die Punktedifferenz gucken, selbst da sind die Bulls und die Hawks die einzigen Teams in der gesamten NBA, die mit einer negativen Punktedifferenz theoretisch die Chance noch haben, sich in die Playoffs zu mogeln. Im Westen sind alle Teams, selbst die Houston Rockets, für die es jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommt, dieser Run zum Schluss, weil sie 3 Siege Rückstand haben auf Golden State auf Platz 10, also Play-In ist selbst für die grandiosen Rockets zuletzt grandios nicht mehr drin. Aber Bulls und Hawks, das ist natürlich schon das ist schon katastrophal. Zur Verteidigung, also es kann theoretisch sein, dass beide noch 50% Siegesquote erreichen. Sie sind momentan 4 Siege von 50-50 Ball entfernt, könnten sogar noch 42 Siege holen in der Theorie.
Sie müssen 6-2 schaffen, dann ja, okay, meinetwegen.
Genau, aber ich sag mal, selbst wenn beide, wer auch immer dann gewinnen sollte, dieses 9 gegen 10, das ist ja das erste Play-in, ne? Der Loser fliegt raus, geht nach Hause und der Gewinner darf dann gegen den Verlierer aus 7 gegen 8, in dem Fall jetzt hier Indiana, Philadelphia, ein zweites Play-in spielen, um sich dann für die Playoffs zu qualifizieren. Also da wären beide Teams, glaube ich, der absolute Underdog und würden es vermutlich mit an ziemliche Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht schaffen, dann unter die Top 8 Teams zu kommen. Und das ist das Schöne am Play-in. Also natürlich kannst du Glück haben, das bringt so dieses Chaos-Element mit rein, das ich angesprochen hatte, aber ich würde, wenn ich ein wettender Mensch wäre, dann würde ich definitiv mein Geld nicht auf Chicago oder Atlanta setzen, dass es tatsächlich in die Playoffs schaffen. Ist es möglich? Auf jeden Fall. Also gerade so wie Indiana aufgetreten ist, wie gesagt, Philadelphia, man weiß nicht, was da passiert. Ist Joel Embiid fit genug, um dann auch tatsächlich zu spielen? Sieht danach aus, aber Sicherheit gibt's da keine. Also es kann natürlich sein, dass ich die Bulls vielleicht reinmogeln, dem würde ich es eher noch zutrauen, weil Atlanta ohne Trae Young natürlich auch absolute Katastrophe ist. Aber wie du schon sagst, eigentlich will das niemand sehen, außer Bulls und Hawks-Fans, sind wir ehrlich. Und das wäre auch nicht unbedingt jetzt eine gute Werbung für dieses Play-In-Dings. Es sei denn, man steht auf Chaos und so dieses, weiß nicht, March Madness Energie-Dings, dass alles passieren kann und im Sport ist alles möglich. Eigentlich war die Qualitätssicherung immer das Schöne an der NBA, dass du dann tatsächlich die Teams, die es sich verdient hatten über eine volle Saison, dann auch tatsächlich dann in den Playoffs hattest. Und eigentlich geht es auch dann erst richtig los. Also ich wäre jetzt, sage ich mal, nicht traurig, wenn wir weder die Bulls noch die Hawks in den Playoffs sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Bulls-Fan bist oder Atlanta-Hawks-Fan oder sonst nicht unbedingt. Also wie gesagt, der 0815 Basketball-Fan verpasst da auch jetzt nicht unbedingt was, wenn die Teams dann in 2 Wochen dann nach dem ersten Play-in oder nach dem zweiten dann im Urlaub sind.
Tja, also Fan, ich würde mich im Moment oder seit Jahren eigentlich so den Mavericks bekennen, weil diese Stabübergabe von Dirk an Luca ganz, ganz grandios funktioniert hat, finde ich. Aber ja, Fan der Bulls natürlich sehr aufmerksam damals in Michael Jordan Zeiten, aber das ist ja doch schon eine Weile her. So, jetzt habe ich Sepp vor 2-3 Tagen irgendwo gelesen, The Lakers play like a contender. Stimmst du dem zu?
immer wenn die Lakers gewinnen, spielen sie wie ein Contender, ja, und wenn sie verlieren, dann ist immer so schön. Also es gibt nur entweder Contender oder ist absolute Katastrophe und das Team muss sich auflösen, LeBron traden. Die Lakers sind also gerade in den letzten 10, 8 Siege aus 10, das ist top. Ich glaube, sie haben uns seit Jahren gezeigt, solange LeBron James und Anthony Davis beide fit sind und beide abliefern, wie sie können, ist dieses Team definitiv gut genug, um für Probleme zu sorgen, also für all diese anderen Teams. Ich weiß jetzt nicht, ob von dort aus, wo sie starten. Also wie gesagt, die Lakers theoretisch mit Chancen noch, sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Sie sind nur einen Sieg von den Mavs entfernt auf Platz 5. Drei Niederlagen, also das sind zwei Spiele, bei noch zu gehen. Sie könnten sicherlich noch nach oben klettern und sich direkt qualifizieren und dann gegen ein Team wie zum Beispiel die Oklahoma City Thunder, ja, jetzt rein hypothetisch gesehen. Los Angeles wird Sechster, OKC wird Dritter, die treffen in der ersten Runde aufeinander. Würde man auf OKC setzen oder würde man eher auf die Lakers setzen? Ich würde eher auf die Lakers setzen. Championship-Erfahrung, LeBron James, Anthony Davis, die besten Spieler, zwei der drei besten Spieler der Serie in eigenen Reihen. Also da ist schon um einiges mehr Playoff-Qualität versammelt, vor allem mit diesen Veteranen. Allerdings haben sie auch über Monate immer wieder gezeigt, wo die Probleme liegen. Und ich glaube nicht, dass sie vor diesen Problemen dann wegrennen können, sobald es dann in die höheren Runden geht. Und ich sage mal so, spätestens dann gegen die Denver Nuggets, die sie in den letzten Playoffs vorgeführt haben. Also ich wüsste nicht, dass sie einen Schlüssel gefunden hätten, wie man Jokic ausschaltet und wie man die Nuggets ausschaltet. Jokic dominiert gegen Davis immer noch. Und wenn du die dann Konstellation nicht lösen kannst, dann hast du, glaube ich, keine Chance, um dann wirklich dann um den Titel mitzuspielen. Also Conference Finals, je nachdem, wie jetzt da die Platzierungen aussehen, sind sicherlich möglich. War ja in der Vorsaison auch so. Wüsste nicht, warum das anders laufen sollte. Das Team ist ungefähr dasselbe, auch wenn, sag ich mal, ein paar Details anders sind, verschiedene Spieler. Aber vor allem dieses Quartett, LeBron, Anthony Davis und dann mit Abstrichen Austin Reeves, D'Angelo Russell, das funktioniert eigentlich mehr als respektabel. Und ich glaube, gerade in den Playoffs wird das sicherlich auch dann das sein, worauf sich die Lakers verlassen können. Und damit fahren sie besser als andere Teams, bei denen Probleme da sind. Ja, also ich sag mal so, Sacramento, die Warriors, selbst Teams wie Phoenix, Minnesota, OKC, die unerfahrenen Teams, sind jetzt nicht unbedingt besser als die Lakers in den Playoffs, aber besser als Denver. Und Jokic, der wahrscheinlich wieder MVP wird, also da sehe ich sie nicht und dementsprechend irgendwo dazwischen. Also weder das beste Team der Welt, Contender, noch absolute Katastrophe, sondern ich glaube eines der, ja, vielleicht 4, 5 besten Teams im Westen.
I let you go on this one. Und zwar, wenn du wirklich, if you were a betting man, wie viel Kohle würdest du drauf setzen? Also heute kam die Nachricht, ich glaube im SED heute oder gestern, ja, dass jetzt auch theoretisch keine Chance mehr besteht, dass Dennis Schröder mit Brooklyn in die Playoffs kommt. Würdest du eine mittlere, hohe oder gar keine Summe draufsetzen, dass Dennis das kommende Jahr auch tatsächlich in Brooklyn, also die kommende Spielzeit in Brooklyn beginnt?
Das Problem ist, dass niemand eigentlich so recht weiß, was machen eigentlich die Nets? Also was geht da ab in Brooklyn? Also niemand versteht das so genau. Sie hatten mehrere Möglichkeiten, das Team irgendwie neu auszurichten. Also selbst nach dieser, sag ich mal, Zwischenphase, nachdem Kevin Durant und James Harden und Kyrie Irving alle weggegangen sind, nach dieser Big Three Ära, diese Neuausrichtung da mit den neuen Spielern, die dann per Trade kamen, Cal Bridges, Claxton und so weiter. Aber auch das funktioniert ja nicht wirklich. Ja, dann in dieser Saison wieder getradet. Jetzt mit Dennis auch versucht, irgendwie sich noch in die Playoffs zu schummeln. Aber da ist einfach nicht genügend Qualität. Und ich sag mal so, der Vertrag ist gut. Sowohl für Dennis als auch für Brooklyn. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Nets eine komplett neue Richtung einschlagen, wenn das abgesegnet wird von der Führungsriege. Jetzt weiß leider niemand genau, was die eigentlich vorhaben. Wollen die mittelmäßig bleiben oder wollen die rebuilden? Eigentlich wäre ein Rebuild nötig. Ich sehe da keinen echten Franchise-Player und dementsprechend ist auch Dennis' Situation nicht wirklich geklärt. Ich würde eher darauf setzen, dass er in Brooklyn die neue Saison beginnt und dass man dann während der Saison versucht, ihn vielleicht zu traden.
You heard it here first.
Wenn ich ein Bettingman wäre.
Aber das sind wir ja beide nicht. You heard it here first. Sepp Dumitra, danke dir, Sepp. Kurze Pause in der Big Show 655 und wir schmeißen uns dann raus mit dem Tennisteil.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 655. Ja, hinten raus nochmal zum Tennis und ich freue mich sehr, dass jetzt der Turnierdirektor, der BMW Open Sky-Experte Patrick Kühn ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Patrick.
Servus Jens, grüß dich. Danke für die Einladung.
Ja Patrick, bevor wir nach München kommen, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Miami, wo du für Sky als Experte tätig warst. Yannick Sinner hat das Turnier gewonnen. Was macht ihn aus deiner Sicht im Moment so stark?
Na gut, der große Durchbruch kam ja mit dem Sieg bei den Australian Open. Das war schon beeindruckend, wie er das Turnier gewonnen hat. Mit dem Sieg gegen Novak Djokovic, aber auch dann nach 0-2 Satzrückstand im Finale gegen Daniel Medvedev. Und dann sieht man schon, wie die Entwicklung von Sinner stattgefunden hat. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück bis zu den ATP Finals. Aber er hat jetzt, sage ich mal, sein Spiel gefunden, mit dem er ganz nach oben kommen kann. Ich denke auch, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis die Nummer 1 bei ihm auch fällt. Er hat ein sehr, sehr starkes Spiel jetzt auch in Miami gezeigt, wenig eigene Fehler gemacht, vor allem im Halbfinale, Finale, nochmal deutlich zulegen können. Also auch die Tendenz innerhalb des Turniers, vielleicht nicht in Bestform anzufangen, aber sich übers Turnier hinaus in die Bestform bis hin ins Finale dann so zu spielen, das ist schon sehr stark und die Handschrift eines neuen Champions, würde ich sagen.
Und jetzt steht also München vor der Tür. Es ist noch ein bisschen mehr als eine Woche. Patrick, ich darf sagen, ich freue mich, auch wenn es kaum möglich ist, ich freue mich fast mehr als du auf dieses Turnier. Läuft alles nach Plan?
Bei uns läuft alles nach Plan. Wir haben jetzt, ja, sage ich mal, ein sehr erfahrenes, nicht nur professionelles, aber sehr, sehr erfahrenes, eingespieltes Team. Und da laufen die Planungen absolut nach Plan. Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Ich habe selbst die Plätze schon getestet. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Und das Teilnehmerfeld kann sich auch sehen lassen. Insofern haben wir, glaube ich, ein Topfeld für den Abschluss einer Ära als 250er Turnier der ATP, die, glaube ich, auch den Freuden und Interessen der Fans gerecht wird. Mir geht es immer darum, wirklich tolles Tennis zu präsentieren für die Fans, für die Partner, die uns so treu jedes Jahr zur Anlage strömen und kommen. Insofern freuen wir uns auf ein großes Tennisfest in München demnächst.
Ein Mann kommt als zweimaliger Titelverteidiger nach München, Holger Rune. Ich erinnere mich, dass du ihm vor 2 Jahren eine Wildcard gegeben, jetzt in den letzten Monaten. Ja, immer ein bisschen auf und ab. Und ich finde nach wie vor, ein grandioser Tennisspieler, kann ganz, ganz viel. Muss man sich ein bisschen Sorgen machen um Casper Ruud?
Naja, er ist immer noch ein junger Spieler, der, sage ich mal, sehr schnell nach oben gekommen ist. Mit dem Turniersieg in München ging es dann steil bergauf bis in die Top 10. Und ich würde mal sagen, dass auch in Holger Rune noch sich, was den Reifeprozess angeht, auch noch finden wird. Jetzt die letzten Wochen waren, da war viel los bei ihm, was man so auch durch die Medien wahrnehmen konnte, was ich so wahrgenommen habe, was so die Trainer angeht, was die Turnierplanung angeht. Das ist, würde ich mal sagen, nicht außergewöhnlich. Ich habe ihn immer als sehr zielstrebig wahrgenommen und gehe auch davon aus, dass er jetzt auf der Sandplatzsaison eine große Rolle ganz, ganz vorne mitspielen kann und das auch wird. Und ich sage mal, es läuft ja auch im Tennis nicht immer alles nur geradeaus und vor allem auch gar nicht geradeaus nach oben. Da gibt es immer wieder Phasen, die etwas schwieriger sind. Da gilt es, Ruhe zu bewahren und seine Ziele vor Augen zu halten. Da denke ich, dass Holger Rune das auch macht und von daher gehe ich von aus, dass da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und auch die Erfolge damit wieder zu sehen sein werden, die großen Erfolge sozusagen. Er steht ja nach wie vor Top 10 und ist bei uns ja auch mit in der Spitze gesetzt.
Die Nummer 1 in München, das wird Alexander Zverev also sein. Sascha hat die letzten Jahre immer ein bisschen Probleme gehabt, hat allerdings 2-mal auch schon gewonnen in München. Was erwartest du dir von Sascha für dieses Jahr?
Naja, Sand ist schon das große Thema. Wenn wir uns zurückerinnern an die Leistung, die er gezeigt hat bei den French Open, als er sich ja bitter verletzt hat im Match gegen Nadal, das war schon überragend, wie er da gespielt hat. Da war er meiner Meinung nach in absolut Bestverfassung, in Bestform. Und dass man von daher Schlüsse zieht, dass Sand sein bester Belag ist, ist nachzuvollziehen für mich. Er ist auf Hardcourt für mich fast so stark wie auf Sand. Ich würde mal sagen, vergleichbar, weil er auch US Open Finale gespielt hat und auch die Erfolge, die er auf Hardcourt erzielt hat, dafür sprechen. Und München, ja, er hat selbst ja auch gesagt, dass er sich in München immer in gewisser Art und Weise selbst etwas unter Druck setzt, etwas mehr oder weniger, manchmal etwas mehr, denke ich, unter Druck setzt, weil er eben auch gut spielen will vor den heimischen Fans. Und er ist dann auch als Spieler in München sozusagen der Gejagte. Jeder, der gegen ihn spielt, ist sozusagen Underdog und kann frei aufspielen. Ich hoffe, dass er dieses Jahr einen besseren Start ins Turnier findet. Er hat zweimal gewinnen können, wie auch Holger Rune. Und er hat natürlich alle Chancen, zum dritten Mal unser Turnier zu gewinnen. Kommt als Top-Gesetzter und ist damit auch Top-Favorit auf den Titel. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, und auch dafür steht unser Turnier, stehen die BMW Open, dass wir vom ersten Tag an Weltklasse-Tennis haben und dass es auch Überraschungssieger geben kann. Und das macht es natürlich auch so spannend.
Ja, Patrick, wenn du, ich weiß, die Zeit ist knapp, aber wenn du vielleicht zu zwei Spielern noch was sagen möchtest, die auch in München aufschlagen werden. Der eine ist Matteo Berrettini, gestern ins Viertelfinale von Marrakesch eingedrungen. Und der zweite, der mich fasziniert, ist Jakub Menzig, der auch in München spielen wird, der junge Tscheche. Was kannst du uns über diese beiden Spieler erzählen?
Also Matteo Berrettini ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, der leider Gottes viel zu viel Pech hatte, jetzt mit Verletzungen einige Anläufe genommen hat, um zurückzukommen. Jetzt schaut es danach aus, dass er durchziehen kann, dass er seinen Plan auch durchspielen kann. Als Wimbledon-Finalist, als BMW Open-Finalist freue ich mich sehr für die Fans, sehr für unser Turnier, dass Matteo wieder in München aufschlagen wird, dass die Fans ihn wieder live sehen können und werden. Für mich eine der schillerndsten Figuren auf der Tour, ein toller Charakter, eine tolle Persönlichkeit, der, ja, der einfach Tennis lebt, bei dem er die Emotionen hautnah miterlebt und der, denke ich, auch in den nächsten Jahren, wenn er gesund bleibt, ganz vorne wieder hinkommen wird. Da habe ich keine Zweifel. Toller Spieler. Und Jakub Menzig ist für mich ein Spieler der Zukunft. Will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich ihn heute schon mit Holger Rune vergleiche, aber ich habe einige Matches von ihm gesehen, auch in Doha, als er gegen Rublev gewonnen hat zum Beispiel. Der wird kommen. Wie lange es dauern wird, bis in die Top 20, Top 30, kann auch ich schwer sagen, aber in den nächsten 12, 18 Monaten wird er sicherlich noch einige Ausrufezeichen setzen.
Ja, herzlichen Dank, Patrick. Ich freue mich sehr. Wir machen hier gleich den fliegenden Übergang, denn jetzt hat er dann doch Zeit, der Häuser Paul. Ja, und aus technischen Gründen müssen wir Patrick Kühnen und Paul Häuser heute separat vernehmen, aber ich freue mich trotzdem, Paul, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Servus.
Ja, servus. Grüße gehen raus an Patrick. Wir haben uns kurz gehört zumindest.
Ja, zumindest davor ganz kurz gehört. Ja, Paul, du warst die letzten beiden Wochen ja auch mit Miami beschäftigt, Männer und Frauen. Das ist ja das Schöne mittlerweile bei Sky, dass wir wirklich dort alles gemeinsam haben. Und du hast aber auch gemeinsam, glaube ich, mit Kohli ab und zu kommentiert. Und ich darf dir sagen, geht's dir auch so, wenn man Kohli zuhört? Ich finde, man lernt was. Und zwar jedes Mal, wenn Kohle expertiert, oder? Es ist eine richtige Freude.
Ja, sag's nicht zu laut, sag's ihm noch nicht. Der kriegt schon Höhenflug, der Kollege. Nein, er ist wirklich total stark in der Analyse. Und ich habe das Gefühl bei ihm, also der hat so Bock drauf. Er hat sich richtig was vorgenommen, bereitet sich dann auch akribisch vor. Und ja, er will genau diesen Mehrwert herausarbeiten und was ihm halt wirklich gut gelingt, das zu erklären, weil manchmal sind dann natürlich solche Tennis-Pros, so wie er, die sind dann in ihrer eigenen Sprache so ein bisschen gefangen und können das gar nicht so richtig nachvollziehbar rüberbringen. Ich finde, das gelingt ihm ausgezeichnet. Ja, er ist ganz authentisch und macht Riesenspaß mit ihm. Also ich lerne wirklich auch jedes Mal was dazu. Also, und ist auch schön, weil er auch, ja, weil der widerspricht auch manchmal. Also man kann mit ihm sich auch dann so ein bisschen reiben mal oder so eine Debatte anstoßen. Ja, was soll er jetzt machen beim Return, Court-Position, pipapo. Also das ist echt klasse, macht richtig Spaß.
Jetzt hat Kohli auch großes Tennis gesehen, Patrick natürlich auch. Wir haben aber auch gesehen, dass im Moment, ja, also Carlos Alcaraz, diese Geschichte gegen Grigor Dimitrov, das war brillant gespielt von Dimitrov, keine Frage. Aber ich würde Alcaraz trotzdem aktuell als Nummer 2 einordnen, auch nach den Eindrücken von Indian Wells, hinter Jannik Sinner. Und habe aber Medvedev im Halbfinale, da war ich im Stadion, Paul. Ich gehe davon aus, du hast dieses Halbfinale auch gesehen. Und du hast auch das Finale natürlich von Indian Wells gesehen, Medvedev. Ich finde im Moment eher verzweifelt. Er ist ein schlauer Kerl, Medvedev, wissen wir alle. Aber ich glaube, im Moment verzweifelt er ein bisschen dran, weil er nicht weiß, wie er Sinner und Alcaraz schlagen kann. Wie siehst du das?
Sehe ich ganz genauso. Sehe ich auch wirklich Schwierigkeiten langfristig. Jetzt hat er es wirklich, er hat es überragend gemacht bei den Australian Open im Finale gegen Sinner. Die ersten beiden Sätze, da hat er Sinner überfordert, da hat er ihm die Zeit weggenommen und hat es so aggressiv gespielt. Und Medvedev ist einer, der Lösungen findet. Aber jetzt, du hast es gesagt, dein Ranking Sinner auf der 1, dann Alcaraz, sehe ich genauso. Aber jetzt gehen wir auf den Sand. Und ich glaube, auf den Sand verschiebt sich das Ganze nochmal so ein bisschen. Da würde ich sogar Alcaraz auf die Pole Position setzen. Und dann wird spannend, was kommt mit Djokovic. Und Medvedev auf Sand, ja, okay, der hat sich enorm verbessert, hat jetzt auch sogar ein Masters gewonnen auf Sand, hat es geschafft in Rom. Aber da ist er für mich auch, das wird jetzt wirklich sehr, sehr spannend, da ist er für mich hinter Casper Ruud und natürlich auch deutlich hinter Sascha Zverev jetzt eigentlich in diesem Jahr, so wie ich es einschätze. Medvedev kann immer wieder überraschen und Medvedev findet Wege. Aber ich glaube, dass es auf Sand dann noch eklatanter sich auswirken könnte auf sein Spiel, dass er dann eigentlich keine Möglichkeiten hat, gegen Alcaraz so richtig durchzukommen, da durch die Verteidigung von Alcaraz durchzuschlagen. Und gleichzeitig glaube ich, dass sich Alcaraz dann noch leichter tut, einen Medvedev so richtig auseinanderzuschrauben. Und ja, bei Sinner bin ich sehr, sehr gespannt auf die Sandplatzsaison. Das ist natürlich auch doppelt interessant, wenn wir aufs Ranking schauen. Wir erinnern uns, Sinner ist letztes Jahr bei den French Open sehr früh ausgeschieden in diesem Wahnsinnsmatch gegen Daniel Altmaier dann in 5 Sätzen. Also Sinner hat nicht viel Punkte zu verteidigen. Und ja, ich erwarte von Sinner auch eine Top-Sandplatz-Saison. Also ich glaube auch da, dass er da die nächsten Schritte gehen wird und um die großen Titel mitspielen kann. Aber kann mir schon vorstellen, dass ein Sascha Zverev und ein Alcaraz davor ihm sind. Und Casper Ruud wird ganz interessant, weil Casper Ruud, der läuft immer so unterm Radar. Ich fand ihn jetzt nicht desolat, aber natürlich war jetzt Indian Wells Miami aus seiner Sicht enttäuschend. Eigentlich ist der sonst gut ins Jahr gestartet. Aber der war schon 2-mal im French Open Finale. Und insgesamt schon in 3 Grand Slam Finals. Aber keiner redet über Casper Ruud. Und ich glaube, der könnte gefährlich sein, der könnte wieder angreifen. Und trotzdem fehlt bei Casper Ruud irgendwo natürlich das Besondere, das Sinner hat, das Alcaraz hat. Und dann gibt's natürlich auch noch eine Variable, die heißt Rafael Nadal. Was ist mit dem? Aha, der kommt jetzt wieder in Monte Carlo. In welcher Form kommt er wieder? Und die ja ganz großen Fragezeichen gibt's natürlich auch bei Djokovic, jetzt nach der Trennung von Goran Ivanišević. Und ich glaube, ein Djokovic, der sich trennt von seinem Coach und wieder so ein bisschen alles auf links dreht, der ist ganz besonders gefährlich. Das sind dann wieder so Zeichen, okay, er will es wissen. Weil so wie es gelaufen ist, so wie er von Sinner eins auf die Mütze bekommen hat bei den Australian Open und dann auch Indian Wells, dieses frühe Aus, ja, der wird jetzt reagieren und der will vor allem, also es gibt Gerüchte, dass er gerade auf Sand dieses Jahr besonders den Schwerpunkt legen will, natürlich auch wegen Olympia, wegen, also gleich 2 Highlights in Paris, 2-mal Roland Garros, da darf man sehr gespannt sein.
Ja, also dazu 2 Dinge. Ich habe mich in Miami ganz kurz mit Alex Stober getroffen, der jetzt ja der Physio ist von Casper Ruud, und der hat genau das Gleiche gesagt wie du, nämlich, dass er von Casper eine Mammut-Sandsaison erwartet, auch was den Umfang betrifft. Casper spielt in dieser Woche Estoril, nächste Woche Monte Carlo, dann Barcelona, dann Madrid, dann Rom und dann noch Genf. Und dann Roland Garros, also er spielt durch.
Wahnsinn.
Ja, also in Genf hat er den Titel zu verteidigen.
Ja, jetzt aber der ist auch super fit.
Und dadurch, dass eben diese Turniere aufgeblasen sind, Madrid und Rom auf 2 Wochen, hat er auch ein paar Tage drinnen. Und dann, was ich halt spannend fand, das, was Ivanišević gesagt hat vor 1-2 Tagen, dass Djokovic eben ganz, ganz dringend Olympia gewinnen möchte. Und dann hat Ivanišević, ich zitiere ihn nicht wörtlich, aber sinngemäß gesagt, dass Djokovic glaubt, er müsste irgendjemand etwas mit diesem Olympiasieg beweisen. Und in Wahrheit muss aber niemanden mehr etwas beweisen. Aber das, ich sehe, ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, ich sehe Sascha bei Olympia gefährlicher als bei den French Open. Weil bei den French Open Best of 5, da wird er einfach wieder 2 Matches dabei haben, wo er über 5 Sätze geht, die er in 3 Sätzen hätte gewinnen können. Und da, glaube ich, ist Alcaraz vorne. Aber bei Olympia, wenn wir jetzt schon so weit vorausschauen wollen, da glaube ich, dass Alexander Zverev ausgezeichnete Chancen hat, seinen Titel zu verteidigen.
Ja, kommt dann auf die Verfassung genau natürlich drumherum an. Ja, muss viel passen. Aber du, ich gebe dir recht, die Zahlen Also die Vergangenheit, die Statistiken sprechen genau dafür, dass es Sascha Zverev immer noch natürlich deutlich leichter fällt, dann so ein Turnier im 2-Gewinnsätze-Modus zu gewinnen als Best of Five. Ja. Best of Five fehlt einfach noch dieser Grand Slam-Titel und er war jetzt French Open zweimal Halbfinale, einmal ganz bitter gegen Nadal und dann gegen Casper Ruud auch angeschlagen, gar keine Chance gehabt. Ja, ich habe nach wie vor das, für mich hat er bei den French Open, muss ich sagen, eigentlich die besten Chancen, immer noch. Jetzt war er Australian Open, war wirklich, hat Zverev super gespielt und war sehr, sehr nah dran und war, ja, nach 2-0 Satzführung gegen Medvedev, das hätte schon dann jetzt klappen können. Aber ich würde sagen, ich habe ihn ganz oben auf der Liste, auch Roland Garros. Und das ist jetzt einfach auch viel, viel Gefühl, aber auch diese Erfahrungswerte, die er mitbringt von den Turnieren. Ich erwarte ihn dieses Jahr jetzt noch mal stärker, dass er dann so richtig auch peakt in Paris. Ich erwarte eine saustarke Sandplatzsaison von Sascha Zverev. Jetzt auch angefangen in Monte Carlo, dass er da jetzt schon dort mit einer guten Form reingeht, dass dann München auch dieses Jahr mal wieder besser klappt und dann Madrid ist er sowieso immer stark und Rom dann auch. Ja, also deswegen irgendwie, je mehr ich darüber nachdenke, sind meine zwei Top-Kandidaten für den Sand, für diese Sandplatzsaison, auch meine zwei Top-Favoriten für Roland Garros sind Carlos Alcaraz und Sascha Zverev. Und dann kommt für mich erst ein Jannik Sinner und dann kommt für mich erst ein Novak Djokovic. Und bei Nadal mache ich das große Fragezeichen. Nadal darfst du natürlich auch nie komplett abschreiben. Aber vielleicht, weil du sagst Olympia, hat Zverev die besten Chancen. Vielleicht gilt dieser Satz sogar für Nadal dann. Dass Nadal jetzt in diesem Stadium seiner Karriere froh sein kann, wenn er dann ein Sandplatzturnier mit so einer Bedeutung wie Olympia nicht im Best-of-Five-Modus bekommt. Und er gewinnt natürlich auch noch Zeit, dass er dann bis Olympia wirklich wieder in einer sensationellen Form ist und so richtig mit den ganz Großen mitspielen kann. Und ja, da habe ich jetzt schon nach dieser Leidenszeit habe ich jetzt ein bisschen Zweifel. Aber ja, wie gesagt, Nadal darfst du nie abschreiben, schon gar nicht für Roland Garros.
Tja, also ich war ein kleines bisschen, sage ich jetzt hier ganz offen, vor 3-4 Wochen vor Indian Wells, glaube ich, war ein kleines bisschen tennismüde, aber ich freue mich jetzt mittlerweile so, zunächst mal auf Monte Carlo, da geht's ja am Sonntag schon los, Sky wird selbstredend übertragen von der ersten Runde an und dann auch, ich hab's Patrick vorhin auch gerade gesagt, das ist wirklich so, ich freue mich so auf die BMW Open, weil das so ein überragendes Turnier ist, einfach von der ganzen Atmosphäre her. Und ja, schauen wir mal, ich glaube, auf Sand wird vieles zusammenrücken und diese ganzen Fragen, die Paul aufgeworfen hat, werden wir dann schon kommende Woche beantwortet, wissen einige davon zumindest, nämlich die Djokovic-Frage, die Nadal-Frage, Alexander Zverev hat Monte Carlo auch noch nicht gewonnen, viele Leute sind da, die noch nicht gewonnen haben, weil Nadal in den letzten Jahren eigentlich fast immer gewonnen hat. Tsitsipas hat zweimal gewonnen, 21,
genau, 22. Das ist auch wieder so einer, über den spricht keiner. Ja. Tsitsipas war jetzt wirklich in einer, der hat gegen Shapovalov verloren, und zwar klar verloren, dann in Miami, jetzt wirklich komisch. Ja, was ist mit Tsitsipas? Der war eigentlich immer in den letzten Jahren einer der Top 5, vielleicht sogar Top 3 Sandplatzspieler. Und was ist mit Holger Rune, der auf Sand auch super spielen kann? Monte Carlo im Finale war letztes Jahr, die BMW Open zweimal gewonnen hat. Also Rune wird spannend, wieder mit Muratoglu. Was ist mit Tsitsipas? Was ist mit einem, den ich ja so sehr feier, Lorenzo Musetti? Kann der in diesem Jahr auf Sand diesen nächsten Schritt gehen? Und ich sage, Sand ist ja klar sein bester Belag. Also Musetti für mich ein ganz heißes Dark Horse auch. Und genau das Gleiche gilt für Grigor Dimitrov. Weil Dimitrov haben wir jetzt hier in so einer fantastischen Form. Also was der gegen Alcaraz da gezeigt hat, war irre. Ich fand ihn auch gegen Sascha Zverev überragend. Und ja, das Finale gegen Sinner hat er dann auf die Mütze bekommen. Aber das ist ja auch wieder das Krasse. Ich finde, er hat gar nicht schlecht gespielt eigentlich. Und Sinner hat ihn trotzdem so locker schlagen können. Also das war natürlich wieder ein Statement von Sinner. Also viele tolle Geschichten warten da.
Ab Sonntag bei Sky und überhaupt die nächsten Wochen auch. Danke, Paul. Das war's, die Big Show 655, Sportradio 360. Wie immer eine Freude gewesen.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.
Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!